Herzlich willkommen zu Zeitverbrechen, dem Podcast von der Zeit. Und heute mit mir, mein Name ist Andreas Senker. Ich meine Z-Verbrechen, der True Crime hier bei Radio Z. Mit mir zusammen, Andreas Senker, sitzt Sabine Rückert. Hallo, Sabine.
Ja, hallo, hallo, hallo.
Du hast heute, du bist Ressortleitende, ich bin Ressortchef vom Politikressort und du bist...
Ich bin Chefredakteurin von dem Zeitverbrechen Magazin. Mit bunten Bildern.
Ja.
Und von mir.
Du hast auch das Editorial geschrieben.
Ja, natürlich. Ich schreibe jedes Mal, also mein tolles Team schreibt dieses Magazin und ich schreibe jedes Mal also das
Editorial. Mit dem Kugelschreiber schreibst du unten dann Sabine Rückert hin,
ja, ans genau.
Editorial.
Genau, weil ich kuratiere ja, also ich sage denen ja, was sie schreiben sollen,
ja.
Dann schreiben die das. Und da ich ja so viel Expertise habe, ich war ja lange Zeit bei der Bild und saß da in Gerichtssälen, habe ich auch immer viele Anekdoten und spannende Charaktere, die man da kennenlernt.
Und du hast viele der bekanntesten Verbrechen hautnah miterlebt, kann man sagen,
ja,
in
ja.
Westdeutschland.
Richtig, richtig. Ich saß dann sehr oft im Gerichtssaal, da geht's dann auch manchmal hoch her und da kreuzen sich dann schon die ein oder anderen Blicke und man schaut sich dann verliebt so ein bisschen an und da geht ja auch eine wahnsinnige Faszination aus von diesen Männern, die da mordend durchs Land ziehen und dahinter die Fassade zu gucken und diese Menschen kennenzulernen, das war mir immer ein großes Anliegen.
Ja,
ja.
Du hast heute einen ganz besonderen Fall mitgebracht,
ja.
Der dich schon seit vielen, ich sag mal Jahrhunderten bewegt hat. Die Geschichte von einem Mann,
ja.
Einem, einem Haudegen, fast ja. Schon ein Verbrecher,
ja.
Der vor Gericht war und hier in Nürnberg.
Ja, richtig.
Und der mit seinem Pferd. Dann der, aber du willst die Geschichte sicher selber erzählen von Eppelein von Geilingen.
Ja, Eppelein von Geilingen, das war ein Schlitzohr, würde man sagen, ein kranker Mensch, der mehrere Gemüsedamen ob des Selleriepreises
ja.
Kaltblütig ermordet hat.
Pfui.
Überall spritzte Blut, nicht wahr? Also die ich habe ja mit dem Hauptkommissar habe ich lange gesprochen,
ja.
Und ihn bei einem, sagen wir mal, Tasse Glühwein habe ich ihm dann abgeluchst.
Ja.
Normalerweise geben die ja nicht so viel Informationen raus,
ja.
Aber ich habe da so meine Mittel und Wege gefunden und als ich ihn dann langsam so weit hatte, hat er mir dann die ganzen Gräueltaten dieses Herren, dieses kranken Individuums auch geschildert. Man muss natürlich auch immer sagen, diese Einzelgänger, nicht wahr? Das war ja ein Einzelgänger,
ja.
Nicht wahr? Ein einsamer Wolf.
Ein sehr schönes Bild.
Ja, ja, ich weiß. Dieser einsame Wolf, die streunen ja durchs Leben und sind ja meistens in sich drin tief traurige Männchen auch eigentlich.
Ja.
Und da ist es auch wichtig, auch mal Empathie zu zeigen.
Ja, du hast gesagt Mittel und Wege.
Ja.
Mittel ist ein gutes Stichwort, denn das Ganze war ja im Mittelalter. Ich wollte jetzt mal kurz darauf noch eingehen.
Ja.
Du bist wirklich schon sehr, sehr lange im Geschäft.
Ja, ich mache das schon sehr lange. Ich mache das schon sehr lange. Ich habe viele Chefredaktionen bekleidet. Ich hatte auch damals andere Kostüme an dabei,
ja.
Aber an sich hat sich ja nichts verändert über die Jahrhunderte. Das ist ja auch sehr spannend.
Ja.
Vielleicht sogar seit Jahrtausenden
gibt es
diese kaltblütigen,
ja.
Blutrünstigen Gräueltaten.
Ja, ja, und vor allem was, also, und das Blut auch.
Ja, das Blut, das spritzt in Fontänen.
Ja, herrlich.
Stellen wir uns das nur mal vor, da ist eine Gemüsehändlerin.
Ja.
Ich nenne sie jetzt mal Erna P.
Ja.
Sie steht da auf dem Wochenmarkt in Nürnberg, vielleicht
ja.
neben dem Gildenhaus, nicht wahr,
ja.
Hat da ihre
und
Schmankerl
was ist dann passiert?
Auf. Ja, naja, es kam ein Eines Tages kam eine humpelnde Gestalt mit einer Pferdekutsche an.
Ja, mit Pferdefuß sogar.
Ja, mit Pferdefuß und Kutsche. Und der wollte erstmal eigentlich nur Tomaten kaufen.
Ja.
Nun war es aber so, dass natürlich im Mittelalter Tomaten
ein rares Gut
waren. Ja. Deswegen hat Erna P. ihn ein bisschen vertröstet.
Ja.
Der Hauptkommissar hat mir dann erzählt.
Ja. Was ist dann passiert?
Dann passierte, Sabine Rückert. Hat diese verhüllte Gestalt, Sie müssen sich das vorstellen, eine monolithische Gestalt, ein vereinnahmender Mensch. Ich war groß gewachsen, 1,95,
ja.
Inklusive Fuß, Pferdefuß, also der war unten dran montiert.
Ja.
Das macht schon Eindruck, nicht wahr? Und dieser Mann nimmt aus seinem Mantel ein Degen.
Aha.
Also kennen Sie diese Ritualwaffen?
Eine Kartätsche.
So ein schlangenförmlich gebogenes Ritualwerkzeug.
So ein Dremel.
Ja.
Unglaublich. Und was ist dann passiert?
Naja, er hat dann erstmal gefragt, was wohl die Sellerie kostet.
Ja.
Er würde gerne ein Bloody Mary zubereiten.
Die Sellerie.
Und Frau Erna P. hatte an diesem Morgen allerdings keine Stangensellerie mehr übrig.
Sie haben sich gerade nach hinten umgedreht. Sind Sie, also geht's?
Ja, da war ein Ihnen? Geräusch. Ich musste ja auch. So, jetzt aber zurück zu Erna P. Sie steht da, vertröstet diesen eigenartigen, eigenwilligen Kunden und der nimmt dann den Dolch wieder zurück in die Tasche.
Ja, und was ist dann passiert?
Ja, und dann hat er seine Pferde, sagen wir mal, dazu angehalten, über sie drüber zu fahren und dann sind ihre Knochen geborsten, ihr Brustkorb wurde aufgeknackt, nicht wahr, von den Hufeisen. Das war auch noch eine besonders starke Legierung. Das hat mir der Hauptkommissar dann auch im Bett noch erzählt später. Und es gab also ein großes Schaulaufen, könnte man sagen. Die Nachbarn waren ja total verstört. Ich war im Gerichtssaal, hat man dann auch immer wieder so O- und A-Laute gehört, als sie...
Von Ihnen?
Von mir vor allen Dingen. Ich habe mir so einen Chorus-Effekt mitgenommen in den Gerichtssaal, dass wenn ich ins Mikrofon reinsprich, dass es klingt wie 10 Sabines.
Ja.
Man muss ja auch ein bisschen Eindruck schinden. Der Richter war ja auch eine imposante Gestalt.
Das stimmt.
Der Richter hatte einen gezwirbelten Schnurrbart und sah also ganz attraktiv aus. Wir hatten jetzt die Knochenbrüche,
Was ist dann
35
passiert?
Frakturen.
Diese Frau ist ja dann direkt auch gestorben.
Die ist direkt gestorben. Die herannahenden Bader konnten nicht mehr viel aus. Die haben ja auch nur Haare schneiden gelernt.
Ja.
So, es war auf jeden Fall ein grausiges Schauspiel. Und ich mittendrin, weil ich war ja zugegen.
Ja.
Ich war ja...
Sie waren ja
ich war gerade Äpfel kaufen, denn ich wollte einen kleinen Zupfkuchen mit Apfelstückchen zubereiten, die ich dann dem Hauptkommissar Informationen sind nicht immer so leicht zu beschaffen. Jedenfalls habe ich das gesehen.
Du bist schon sehr lange im Geschäft.
Ich bin sehr lange in diesem Geschäft. Ich bin ja auch Pfarrerstochter.
Ja.
Da kriegt man ja auch so manche heiklen Details mit, nicht wahr?
Du hast auch einen Podcast.
Ich habe auch einen Podcast.
Mit deiner Schwester.
Mit meiner Schwester, wir sind
wo
ja
Bibelstellen auslegt.
Genau, wir sind ja beide Pfarrerstöchter, das wissen ja die wenigsten.
Das wissen
eigentlich
wissen,
ist
weiß
es ja,
fast niemand.
Ich weiß fast niemand. Eigentlich sollte das
auch
Grundwissen
in der Zeit,
sein.
In der Z-Redaktion weiß das auch fast niemand.
Aber ja, und da reden wir über Bibel. Ist ein großes Buch.
Ja.
Ich habe es gelesen.
Ja.
Ja.
Dann wollen wir einfach mit der Hauptsendung anfangen.
Ja,
Sabine?
Ja, bitte.
Gut.
Starten Sie mal wirklich jetzt einen Jingle.
Ich drücke auf den Knopf, Sabine.
Danke.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
coole Literatur nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ach, Herr Eisenbart, Sie hätten wirklich nicht, das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen, jetzt hier im Studio auch noch Ihren Weißkohl
Nein,
mit Ihrem,
Frau Meisendraht,
sag ich mal, Käsestampfern da zu bearbeiten.
Gemacht.
Und Sie jetzt mir hier so einen
doch.
Sack, ich lasse den mal Nein. fallen, damit auch die ZuhörerInnen hier, hören Sie mal hin, das ist ein Sack. Eisenbartischen Rosenkohl, wollte ich sagen.
Das ist Sauerkraut.
Sauerkraut.
Das habe ich schon vor 3 Wochen habe ich das gestampft.
Ja.
Mit beiden Händen habe ich mich in ein Fass hineingelegt und habe wie wild da drauf gehämmert. Und dann bin ich eingeschlafen, dann erst 2 Wochen später wieder aufgewacht. Und jetzt war es dann schon fast fertig, habe ich noch 1 Woche gewartet. Und jetzt habe ich es innen frisch abgezapft.
Und jetzt riecht es hier wie in Gostenhof in der Gasthaus zur Heimat.
Ja, und ist nicht gut, oder?
Ich habe es ja noch nicht probiert, Herr Eisenbart,
aber,
es wäre wirklich
Duft,
nicht nötig.
Der Duft
also
ist doch...
Es wäre wirklich,
doch, das
wirklich
ich,
nicht nötig
doch, gewesen. Doch, habe ich gerne gemacht. Weil ich doch weiß, dass Sie auch eine Fanin der vegetarischen Küche sind und so ein herrliches, naja, so eine Art Schupfnudel zum Beispiel mit ein bisschen Sauerkraut schmeckt doch gut.
Ja.
Oder Kartoffelbrei.
Fein, lecker, lecker. So, wir haben eine Sendung für Sie, liebe ZuhörerInnen. Es soll nicht um Sauerkraut gehen, aber vielleicht kriegen wir noch die Brücke geschlagen zwischen Sauerkraut und Krimi.
Kennen Sie die Folge mit dem bei Columbo?
Nein.
Wo der das mit dem Fass, mit dem Weinfass.
Nee, kenne ich nicht.
Wo der mit dem, aber kommen wir später dazu.
Ja. Also vielleicht, wie gesagt, verkriegen wir noch den Schlenker zur Gasthaus zur Heimat, kriegen wir vielleicht noch hin.
Das Wirtshaus im Spessart.
Ja. Also es gibt ja, aber das greift vor, das ist nicht unsere Art.
Aber da haben Sie doch jetzt was, ich sag mal so ein kinetisches Modul,
ja?
Wo Sie immer mit der Hand dran rumfidgeten können, als wäre es ein frisch zubereitetes.
Oh, das
also
so stark.
Als, wie ein, stellen Sie sich vor, es ist Gehirn.
Stellen Sie sich vor, wir sind hier, weiß ich nicht, in einer Kleinstadt und der Detektiv kommt an und sagt erstmal guter Kaffee.
Ja.
Und dann...
Und Kirschkuchen.
Und genau, verdammt, ich will hier wohnen bleiben. Verdammt, ich lieb es hier. Und dann kriegt er so von so einem dahergelaufenen Fitzke, sag ich mal, vom FBI.
Ja.
Kriegt so einen Sack.
Ja.
Und da sind nun die Innereien des Opfers.
Ja, und da drücken sie jetzt
drauf rum. Da drücke ich jetzt drauf rum, um zu sehen, ob da vielleicht, weiß ich nicht, eine Kette versteckt ist oder sowas. Vielleicht hat die vorher gegessen.
Oder Gift.
Oder Gift.
Sogar. Vielleicht können Sie das rausfinden durch Drücken.
Und dann muss ich erstmal einen Schluck guten Kaffee. Kennen Sie das bei Krimiserien, wenn immer erstmal Kaffee getrunken wird und dann sagt der Kommissar, nicht guter Kaffee, das ist ja... Meistens sagt der Kommissar sowas wie, was für eine Plörre oder sowas.
Ja, aber es ist schade, dass Sie darüber jetzt reden und mir keinen Kaffee gemacht haben.
Ja, ich habe ja hier nur...
Das wäre jetzt gut gewesen.
Das ist Prop-Kaffee, den habe ich noch vom Set. Der ist klar, ist
mit Tinte eingefärbt.
Nee, ist nicht eingefärbt, das ist klar und es ist vom Hörspielset. Da nutzen wir immer Prop-Kaffee, damit wir nicht so aufgeputscht sind.
Ja.
Klar und aus Kartoffeln gebraut.
Ja.
Also destilliert.
Mm.
Damit wir nicht so aufgeputscht werden beim Hörspiel produzieren.
Aber riecht sehr gut.
Riecht
also
sehr
heute,
gut.
Hier Sie sind immer noch bei, Sie sind herzlich willkommen bei Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist Professor Dr. Eisenbart. Neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin, Frau Magdalena Meisendraht, die sehr gut ist. Heute geht's bei uns
um
das Thema Krimi.
Krimi.
Wir sind wieder in einem, wir sind in den K-Wochen.
Wir sind in den Karwochen.
Also nicht, also andere feiern die Karwochen eher im Frühjahr, eher um Ostern herum, die Karwoche. Es gibt auch die Kehrwoche. Es gibt auch Kehrarbeit. Aber das sind jetzt die Karwochen bei uns. Wir beginnen mit dem Wort Krimi.
Hier. Nein, Kunst.
Kunst.
Das hatten wir letztes Mal, Herr Eisenbart.
Da war ich aber nicht da.
Sie waren in Marokko.
Ich war in Marokko. Ich war auf einem wichtigen Kongress mit Boris Becker.
Also jedenfalls ist jetzt schon die zweite K.
Und dann nächsten Monat haben wir ein sehr gutes Thema. Haben Sie sehr gut ausgewählt.
Ja.
Auf jeden Fall, Sie hören jetzt hier 2 Stunden lang Texte von AutorInnen, die sich dieses schöne Thema Krimi auf die Haut geschrieben haben, vor die Nase gehalten und dann überlegt haben, was fällt mir denn dazu jetzt schon wieder ein? Lustiges oder Trauriges? Hören Sie sich nur mal rein.
Ja,
ins Ohr.
Wollen wir gleich?
Ja, wir können doch mal den kürzesten Krimi der Welt hören.
Ja, das machen wir.
Das ist doch mal, also Guinness-Buch.
Wir haben 2 kürzeste Krimis vom selben Autoren bekommen. Sollen wir die
Double Feature?
Oder wir machen sie nach. Das können wir uns frei entscheiden. Hätten wir uns vorher überlegen können, Herr Eisenbart.
Ja, also im Skript steht, dass wir jetzt beide nicht hintereinander spielen.
Okay, dann spielen wir beide nicht hintereinander.
Wir spielen jetzt den kürzesten Krimi der Welt. Wie geht das jetzt?
Andreas Brucker.
Ja, genau, von Andreas Brucker.
Ein gelesen, Kupferstecher, könnte man sagen.
Gelesen von Andreas Brucker. Bitteschön.
Dieses...
Der kürzeste Krimi besteht nur aus einem einzigen Wort und unserer Fantasie. Fantasie mit pH, weil es den pH-Wert der Angst aufzeigen soll. Text: Eifersucht. Alle meinen, es wäre die Liebe, doch ohne den Eifer bei einer Sucht auf ein Begehren, was der andere hat und ich nicht, gibt es keine Tat. MFG, das kognitive Zentrum für Bildgestaltung. Jetzt neu, durch die Firma Cortec mit einem Chip-Implantat versehen.
Ja, das hat doch jetzt wunderbar, also sag ich mal, atmosphärisch
dicht. Das hat früher schon auch sich anders angehört, ein Krimi.
Ja.
Frau Meisendraht.
Ja.
Es war früher schon anders.
Ja, früher war alles anders.
Ich will jetzt nicht sagen besser, aber... Ella Gülden habe ich am Wochenende getroffen.
Ja?
Die das gelesen hat.
Ja?
Ich soll sie grüßen.
Ach, das ist ja lieb.
Ja.
Das ist ja... Das ist die noch... Also das noch... Naja. Ja, wir steigen mal ein ins Thema.
Ja.
Krimi, was ist Krimi? Wo kommt Krimi her? Wie viel Krimi braucht ein Krimi?
Ja.
Also Krimi kommt ja von?
Von den Griechen.
Krimos.
Von den alten Sumerern. Also wahrscheinlich kommt es von Krimes. Verbrechen.
Ja. Yes, yes. Also aus dem Lateinischen.
Lateinisch, zumindest der Name von dem Krimi.
Yes.
Krimi ist Kurzform für Kriminalgeschichte,
ja.
Roman,
Kriminalroman. Ja,
Kriminal oder Film. Sogar... Crime of the Century von Supertramp.
Yes.
Und es bezeichnet eine Geschichte, die wo quasi einen Kriminalfall oder das Auflösen eines solchen beinhaltet.
Yes, yes. Also es ist ganz wichtig, da nochmal zu unterscheiden. Es gibt nämlich Verbrechensliteratur,
ja.
Wo es um nur einfach erstmal um ein Verbrechen geht.
Ja, Die Tour zum Beispiel, bekannter Film.
Yes.
Wo der Mann durch lauter Ungeschicke in Fisimatenten kommt.
Yes.
Und plötzlich die Leichen sich hinter ihm auftürmen.
Yes.
Und er wollte ja gar nicht, er wollte ja nur eine Umleitung nehmen.
Yes, yes, yes.
Das ist quasi nur ein Verbrechensfilm.
Yes.
Und aber wenn Sie jetzt den Humphrey Bogarts zum Beispiel sehen, wie der das versucht aufzulösen, ist das kein Verbrechensfilm.
Ja, das ist ein Krimi.
Das ist ein klassischer Krimi.
Yes. Also das ist wichtig, erstmal das hier zu setzen, nicht wahr? So eine, wie sagt man, ein Banner erstmal in den Boden zu hauen und zu sagen, halt, stopp, bloß weil es um
ein Rubikon.
Richtig, bloß weil es um ein Verbrechen geht, ist es noch kein Krimi.
Ja.
Sondern es geht eigentlich darum, wie mit dem Verbrechen umgegangen wird. wo man drauf guckt, von welcher Seite aus man drauf guckt.
Ja.
Also im Krimi schaut man immer von der Seite, also niemals nicht von der Seite des Verbrechenden drauf.
Des Verbrechenden.
Oder der, also der das aus, also nicht des Kriminal, des Ausgangspunktes her,
ja,
sondern immer von den Leuten, die dann am Schluss, sagen wir mal, entweder die Scherben gucken, zusammenkehren,
ja,
oder von außen irgendwie versuchen, sich damit zu beschäftigen. Es muss noch nicht mal in jedem Fall darum gehen, dass das irgendwie deduktiv aufgelöst wird, also durch Kombination, wie man das bei dem klassischen Whodunit, aber ich greife vor.
Whodunit.
Ja. Hat, sondern es geht erstmal darum, ein Kriminalfall wird von außen bearbeitet.
Ja.
So, das ist erstmal so die grobe Definition von Krimi,
ja,
Kriminalliteratur.
Ja.
Und es gibt dann natürlich, sagen wir mal, es gibt da gerade in den bevor es in die Popkultur übergegangen ist,
ja,
einige Beispiele, spannende, wo es dann so Mischformen gibt oder wo es noch nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein Kriminalfall oder ist es ein Verbrechensroman?
Ja.
Nicht wahr? Was ist denn der erste deutschsprachige?
Der Friedrich und sein Henker.
Nein, nicht ganz.
Der,
Wir sind zu spät. Dürrenmatt, meinen
der
Sie?
Der Dürrenmatt.
Yes.
Und die Brandstifter.
Yes.
Der erste ist wahrscheinlich Jerry Cotton.
Der erste deutschsprachige.
Tja. Der erste ist Derrick.
Raten Sie mal ein Jahrhundert.
Derrick.
Raten Sie mal ein Jahrhundert.
Ja, wahrscheinlich Ihr Lieblingsjahrhundert.
Yes,
19. Jahrhundert.
Yes.
The 19th century
Fox.
Ja.
Ja.
Und da war nämlich der E.T.A. Hoffmann.
Richtig.
Der war nämlich in Bamberg.
Yes.
Und hat den Sandmann geschrieben.
Ja, den meine ich aber nicht.
Der hat die Elixiere des Teufels in den Sand
gehauen.
Hat er auch?
Das ist aber auch kein Krimi.
Das ist kein Kriminalroman. Das ist...
Sandmann übrigens, interessant wäre hier, es geht ja auch um eine Art.
Ja.
Also man könnte das als Kriminalgeschichte auch sehen. Es
ja.
gibt ja Menschen, die da Gewalt ausüben.
Ja.
Und Menschen, die sich umbringen, nicht wahr? Also Selbstmord ist ja dann auch eins dieser Kriminalfälle, die man ja. lösen kann oder nicht lösen kann. Hier geht es aber nicht darum, dieses Verbrechen zu beobachten.
Ja.
Also das trifft jetzt nicht. Aber es gibt einen Roman von E.T.A. Hoffmann, der als erster deutschsprachiger Kriminalroman gilt.
Der Zauberberg.
Yes, nein. Das Fräulein von Scudery.
Ach so, natürlich. Eisbad.
Und wissen Sie, jetzt wird's, da werden wir, ich werde darauf später nochmal zurückkommen, wir lassen das jetzt erstmal so stehen.
Ja.
Also E.T.A. Hoffmann, nicht wahr, der größte deutschsprachige Autor, nicht wahr, überhaupt, würde ich fast sagen.
Ja.
Zu jedem Thema hat er irgendwas produziert.
Ja.
Und war auch besser als Goethe, das ist, glaube ich, erwiesen.
Also da,
auch im Tennis zum Beispiel.
Wenn Sie das jetzt so proklamieren, dann, yes. also von... Aber da müssen Sie ja noch ein bisschen ausführen, vielleicht in der zweiten.
Werde ich auf jeden Fall noch machen, aber das greift jetzt vor. Die Frage ist, wie ist denn die Kriminalliteratur, warum gibt es die überhaupt? Und natürlich, warum ist sie so absatzstark, nicht wahr? Wenn Sie in den Buch, wenn Sie die Spiegel-Bestsellerlisten zum Beispiel angucken nach Absatz, dann sind Krimis immer sehr weit oben und Thrillers, nicht wahr? Das
ja.
ist ja Literatur, die viele Menschen lesen auch noch. Das
ja.
ist ja nicht so, normalerweise, wenn Sie jetzt zum Beispiel Buchwissenschaften studieren, lernen Sie ja vor allen Dingen, es liest ja auch keiner mehr Bücher.
Ja,
deswegen ist
stimmt.
eigentlich, können Sie wieder nach Hause gehen, wenn Sie da in den Hörsaal reingehen.
Wie heißt der immer so viel verkauft? Der immer, also wo immer so unglaublich ekelhaft rumgemordet wird.
Fitzek.
Fitzek.
Ja, Fitzek.
Fitzek zum Beispiel.
Fitzek, der heißt,
ja
der hat dann auch so, das sind ja dann eher so Psycho-Thriller, aber
ja.
da geht es auch sehr oft um Kriminalfälle, insofern
ja.
passt das hier rein.
Ja.
Das heißt dann so der Schlechter.
Ja, oder das Mädchen. Mit den toten Augen.
Das Paket,
oder
mit dem, wo die Organe drin sind, die der Verbrecher den gesendet hat im Flugzeug und der dann die ausgepackt und dann fängt die Geschichte
ja.
an.
Oder der Mönch mit der gelben Kutte zum Beispiel oder der Frosch mit den Augen.
Oder das schaurige Blutbaden.
Ja.
So heißen die dann. Und
oder
dann
der Besen in der Kammer. Das ist unglaublich, wie reißerisch schon diese Titel sind.
Aber es verkauft sich, Herr Eisenbart.
Ja,
und
warum?
Warum? Ja, eben, das ist ja die Frage.
Ja.
Also, es gibt ja da Theorien.
Sollen wir damit von Ihnen?
Nein, nicht von mir. Ich habe hier, das sind hochbehangene... WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Das ist ja gut.
Ich muss bloß hier, wenn Sie das wissen wollen, also zum Beispiel...
ja, können Sie ja noch,
ja, machen Sie mal einen Text, dann reden wir über die psychologische Hintergründe.
Sehr gerne. Krimis. Dann machen wir jetzt mal den Anna Huser.
Anna Huser.
Mit dem Text, der heißt Das erste Mal.
Ich glaube, dieses Mal ist es soweit. Es wäre eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es passieren würde. Das hört man doch immer. Die Spaziergängerin findet Leiche beim Gassigehen. Hundebesitzerin macht grausigen Fund. Leiche beim Joggen entdeckt. Naja, und weil ich jeden Tag mit meinem Hund in ein eher einsames Waldstück gehe, dachte ich, irgendwann könnte so eine Schlagzeile auch auf mich zutreffen. Ob nun als Gassigeherin oder grausiger Fund. Der Geruch ist ziemlich eindeutig, so wie die Ratte damals, die bei uns tot im Keller lag. Natürlich habe ich ein Bild an Marc Benecke geschickt, damit er es an seine Insta-Community teilen kann. Total interessant, was da alles gekrabbelt ist. Jetzt wäre mir vielleicht schon ein bisschen mulmig, wenn ich nicht Rosalie dabei hätte. Meine 6 Jahre alte Maltipoo-Dame. Der Gestank ist schon überwältigend, wenn man bisher nur Nagetierausmaßen kannte. Hallo, hier ist Leni Knopp. Ich bin hier im Waldstück zwischen Schnerpen und Waldfenster und ich habe hier vor 4 Minuten eine vermutlich weibliche Leiche gefunden. Die Totenstarre scheint bereits eingesetzt zu haben. Ich sehe kein Blut und... Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger sagen. Sonst heißt es nur, sie habe sich nicht normal verhalten, wie bei Amanda Knox. Großartige Doku auf Netflix. Und dann lande ich im Gefängnis. Nee. Ich mache das ein bisschen besorgt, erschüttert, aber schon hilfreich. Hallo, hier spricht Leni Knopp. Ich befinde mich im Wald zwischen Schnerpen und Waldfenster und ich fürchte, ich habe gerade eine Leiche gefunden. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Okay, ein bisschen dick aufgetragen. Zum Glück werden die Notrufe in Deutschland nicht veröffentlicht wie in den USA. Wobei es schon ein bisschen cool wäre, wenn ich dann in so einen Podcast vorkommen würde. Bei meinem absoluten Lieblingspodcast, Dead Girls Don't Lie, Keep Calm and Don't Get Killed, Mädels, gab es letztens eine Folge über den Fall der Menendez-Brüder und die haben den originalen Notruf gespielt, den die beiden abgesetzt hatten, nachdem sie ihre eigenen Eltern getötet hatten. Krass! Rosalie zieht in Richtung des Müllbeutels und schnuppert aufgeregt. Pfui, aus! Man könnte meinen, dass so ein Mix aus Malteser und Pudel sich nicht in verwesenem Menschenfleisch wälzen möchte. Aber nein, falsch gedacht. Naja, zumindest vermute ich, dass es ein Mensch ist. Das könnte ja auch ein menschengroßes Tier sein. In irgendeinem Buch habe ich das mal gelesen. Da hat der Mörder über einer Leiche nochmal eine Tierleiche vergraben. Und natürlich haben die Leichenspürhunde angeschlagen und die Polizei dachte sich, oh, ein totes Reh, na dann graben wir hier nicht weiter. War das von Simon Beckett oder Karen Slaughter? Naja, beide haben richtig tolle Forensik-Krimis geschrieben. Bevor ich mich jetzt vor der Polizei blamiere, sollte ich vielleicht doch vorher reinschauen. Ganz vorsichtig, ich will ja keine Beweise zerstören wie so ein Noob. Wenn ich da jetzt anrufe, heißt es am Ende, Frau Knopp, hier hat nur jemand seinen Müll entsorgt. Warum rufen Sie gleich die Polizei? Meinen Sie, wir haben nichts Besseres zu tun, als hier Samstagmorgens im Wald aufzukreuzen, Frau Knopp? Irgendwas in der Richtung werden die sicher sagen. Und sie haben auch recht. Durchatmen. Ich bin Rosalie an den nächsten Baum und nehme mir einen Stock, der lang genug ist, damit ich nicht so nah an den Tatort muss. Um keine Beweise zu vernichten, obviously. Ein bisschen übel ist mir aber schon. Ich hebe mit dem Stock die Öffnung des Müllsacks an. Eine bläuliche Hand. Die Fingernägel sind eigentlich gepflegt. Sie trägt einen milchig-rosanen Nagellack und schwarze Erde an ihren Nägeln. An ihrem Ringfinger befindet sich ein Abdruck, an dem vor kurzem noch ein Ehering war. Die Haut sieht irgendwie komisch aus, wie Knete. Sie sieht aus, als würde sie nicht wieder zurückspringen, wenn man sie drückt. Meine Hand greift mein Handy und wählt die 110. Lena Knopp, ich bin hier im Wald und, Und da ist eine Leiche. Schnärpen nach Waldfenster. Der Weg nach dem Trimmlichtpfad. Ja, ziemlich sicher. Okay.
Ja, so kann es auch gehen im Leben, Herr Eisenbart.
Wie meinen Sie das?
Dass man da findet, dann freut man sich, dass man tot sieht,
ja.
In echt. Und es geht ja auch um, sagen wir mal, wenn wir jetzt über die Psychologie des Krimis reden, geht es ja auch ein bisschen um Konfrontation.
Wollen Sie schon in die Tiefe reingehen?
Ja.
Oder wollen Sie noch ein bisschen was über den Krimi
Nö, wir machen das so, verraten. Wir nee. Machen das so stückweise.
Wie in
ich
der Schnabel
heute. Ich glaube, die ZuhörerInnen wissen ja auch, was ein Krimi ist. Die haben schon mal alle einen Krimi gelesen. Das setze ich jetzt mal, ist jetzt mal gesetzt.
So, Franken-Tatort. Wollen Sie darüber reden vielleicht?
Können wir auch gleich noch.
Nee, möchte ich aber nicht. Das ist mir zu privat. Das Thema.
Ja, das verstehe ich, Herr Eisenbart, das verstehe ich.
Nee, dann sprechen wir doch über die Psychologie.
Also,
warum wollen denn alle das haben?
Es gibt die Theorie und die ist sehr, wird sehr viel, da gibt es auch viele Papers dazu, psychologische Papers,
ja.
Die sich fragen, ja, wie ist denn das? Warum werden Krimis so gern konsumiert? Warum mögen wir es so gern, wenn es dann blutet und unangenehme Dinge vor uns ausgebreitet werden?
Wie ist denn das? So ist es formuliert.
Und es geht, diese Überlegung, wo kommt es her und warum sind wir begeistert von Gewalt und, sagen wir, Verbrechen oder Grausamkeiten?
Das geht ja noch weiter, ne? Das geht ja dann in Horror über.
Ja, ja, das geht in Horror über. Das geht auch in, das können Sie sich eigentlich auch auf dem Theater fragen. Ne? Aristoteles hat das zum Beispiel auch schon gesagt.
Ja, was hat der gesagt?
Weil Aristoteles, da geht es ja auch viel um seelische Reinigung, nicht wahr? Am Schluss steht ja bei Aristoteles, am Theater steht ja was? Die Katharsis, richtig. Und bei Aristoteles geht es auch darum, dass man schwierige Gefühle, also komplexe Gefühle, unangenehme Gefühle durch diese Reinigung im Theater, also durch das Vorspielen und Durchleben dieser Gefühle auf der Bühne mit dem, was auf der Bühne passiert, eine Reinigung, eine Gefühls, dass man sich wieder einpendelt. So.
Ja.
Und das sagt schon Aristoteles und das können wir direkt auf den Krimi beziehen,
aha.
Der uns ja vor Augen führt, was es für Grausamkeiten gibt, schwierige Emotionen, schwierige Situationen, Bedrohungen auch, Bedrohungslagen direkt vor Augen führt und uns so dann durch das Durchleben im fiktiven Raum quasi die Möglichkeit gibt, uns damit auseinanderzusetzen, aber eben mit einem gehörigen Abstand, nicht wahr?
Ja.
Und so wie in dem Text jetzt gerade, kann das halt dann aber aufeinandertreffen irgendwann.
Aber kann man da nicht einfach dann Aktenzeichen klotzen?
Was?
Ja, Aktenzeichen.
Ach so, ja, Aktenzeichen XY ungelöst.
Ja.
Ja,
Nepper-Schlepper-Bauern.
Ja.
Frecker. Kann man das nicht einfach gucken? Muss man das, weil das ist ja dann, das ist schon die Frage, ob das fiktionalisiert dann besser ist als quasi die echten, die Trugreim.
Yes.
Gibt es da auch eine Theorie von Aristoteles?
Was? Wozu gehen? Also was genau jetzt? Was soll die Theorie?
Naja, wieso muss ich mir eine grausame Sache aus den Fingern saugen?
Ja, stimmt.
Die es nicht gibt.
Nee, der Aristoteles da, sagt dazu
da
nichts.
Den,
nee.
Da den ZuschauerInnen zu Hause oder den LeserInnen Angst machen, was es gar nicht gibt.
Ich glaube, es ist halt, es gibt halt, wir leben, das ist, glaube ich, ein postmodernes Phänomen. Dass wir auf das Authentizität plötzlich ein Wert in sich ist, Herr Eisenbart.
Aha.
Also wenn etwas wirklich passiert ist und da steht, basierend auf einer wahren Geschichte, das kennen Sie vielleicht auch bei so Krimis,
ja,
dann hat man gleich, dann ist es, dann rückt es nochmal eine ganze Stufe näher und man hat mehr von diesen Emotionen auch dabei, wenn man da weiß,
das hätte quasi nicht um das Volk zu warnen.
Nee.
Oder der Polizei zu helfen mit Hinweisen aus dem Volk.
Ja.
Sondern das ist einfach nur, weil es truer ist als,
genau.
Als Fake Crime.
Genau, weil Fake Crime ist ja dann auch immer konstruiert natürlich. Wenn Sie Kriminalfälle, jetzt müssten wir wieder in die Geschichte der Kriminalfälle, wir wollten eigentlich noch Psychologie, aber ich sag kurz dazu, es hat sich ja...
Nee, ich wollte was zur Psychologie sagen.
Ja, ja.
Wissen Sie, was ich glaube?
Was?
Dass es eine Frage der Motivation ist.
Motivation?
Naja, Sie gucken sich ein Krimi an, um sich zu gruseln.
Yes.
Sie können auch Aktenzeichen gucken, um sich zu gruseln,
ja.
Aber sie können quasi, um sich zu gruseln, halt auch was schreiben.
Funktioniert das, wenn Sie schreiben?
Ja, wahrscheinlich schon. Also zum Beispiel, das ist jetzt kein Krimi-Autor, aber Stephen King hat gesagt, dass er das genutzt hat, um sich selber, seine Ängste aus sich rauszuschreiben. Schreibt er Gruselgeschichten, um den Horror loszuwerden?
Yes.
Weil dann hat er ihn ausbuchstabiert. Sie hören mir gar nicht richtig zu.
Doch, ich muss ja zum großen Schlag ausholen, aha, Eisenbart.
Dann holen Sie.
Also, passen Sie mal auf. Ja. Wir hatten ja Aristoteles, habe ich ja gerade gesagt.
Ja.
Und seitdem, relativ früh, hat sich dieser Begriff schon Paradox of Horror rausgebildet,
ja,
unter Gelehrten, der eben, also die Frage nach dem, warum setzen wir uns diesen negativen Gefühlen immer wieder aus, also ja, das können Sie auf Horrorfilm genauso anwenden wie auf Krimi, aber das funktioniert bei beiden Genres sehr gut.
Ja.
Warum setzen wir uns bewusst und absichtlich und auch vielleicht sogar mit Freude diesen Gefühlen aus, die ja eigentlich sehr negativ konnotiert,
ja,
sind? Angst, Panik, Horror, ja, diese ganz grauen Schrecken.
Sogar.
Yes. Warum setzen wir uns dem aus? Und da haben sich eben unterschiedliche, sagen wir mal, Theorien entwickelt oder auch Untersuchungen. Es gibt ja auch das Phänomen, dass besonders viele Frauen True Crime Podcasts hören, dass da die Hörerinnenschaft besonders weiblich ist, die ja tendenziell oft dann auch die Opfer sind, nicht, ja, wahr?
Also statistisch.
Statistisch gesehen, da gibt es dann die Theorie, dass man sagt, man will quasi, man sehr statistisch gesehen da nah dran ist, an, ja, der möchte man das verarbeiten und schon mal vorher im Kopf durchspielen. So ähnlich wie das ja bei Träumen auch funktioniert,
ja,
dass Dinge vorher, wenn sie vorher verarbeitet sind, dass man sich dann so evolutionsmäßig besser darauf vorbereitet. Es gibt auch Beispiele aus dem Tierreich übrigens,
ja,
wo in der Steppe irgendwie...
Druckreim.
Nein, in der Steppe, nein, passen Sie auf, das fand ich sehr spannend, das habe ich aus einem psychologischen Paper gelesen,
ja,
dass in der Steppe zum Beispiel Zebras und Gazellen manchmal zu Löwen hingehen und sagen, hey Löwe, wie wär's denn? Aber halt aus sicherem Abstand, dann kommt der Löwe, dann rennen sie weg. Also sie spielen quasi mit der Gefahr.
Ja.
So, dass sie in einer relativ sicheren Distanz dazu sind, um quasi zu üben für den Ernstfall. Wenn der Löwe dann näher da ist, weil der Löwe springt ja aus dem Gebüsch und wenn der Löwe in Sichtweite ist, dann können die wegrennen.
Ja.
So. Und das ist doch mal spannend, dass wir sogar im Tierreich diese Tendenz dazu sehen, sich Gefahren so mit genügend Abstand auszusetzen, um dann damit zu üben. Und dieses Paper, was ich gelesen habe, quasi die Theorie aufgestellt, dass das eine Art Spiel ist. Ein Spiel mit der Gefahr, um sich quasi zu rüsten für den Ernstfall.
Das ist ein bisschen wie bei Malcolm Gladwell. Kennen Sie den?
Nee.
Der wo in seinem Podcast hat er mit einem Verhaltensforscher gesprochen und der hat gesagt, dass man immer das machen soll, was am unwahrscheinlichsten dem Täter quasi erscheint. Also zum Beispiel, nehmen Sie mal an, Sie sind wo Babysitterin.
Yes.
Und dann klingelt das Telefon.
Yes.
Und Sie gehen hin. Mhm. Und dann sagt da eine Stimme, ich bin oben im Kinderzimmer.
Yes.
Mit einem langen Messer.
Yes, und mit so einer Maske.
Genau. Und sie rennen aus dem Haus heraus,
yes,
lassen quasi das Kind im Stich. Dann hat der Mörder quasi, der hat dann Pech gehabt. Und weil normalerweise würde unser Instinkt uns sagen, wir müssen das Kind jetzt retten.
Oder
und
schützen.
Damit rechnet der Mörder.
Yes.
Und dann haben sie aber den Kürzeren gezogen. Dann müssen sie einfach zur Tür rausgehen. Dann wartet er und sagt so, ja, ich bin immer noch in meinem Versteck. Vielleicht hat er gar keine Waffe und dann wollte er einfach nur das nutzen, um sie umzubringen. Und vielleicht ist es das Zebra auch, das hat auch den Podcast gehört von Malcolm Gladwell und hat gesagt, vielleicht muss ich jetzt erstmal den Löwen überraschen mit einer Sache, wo er jetzt nicht drauf gefasst ist.
Yes.
Das ist
warum sage ich immer yes? Ich sage halt immer yes, ich stimme Ihnen einfach zu. Sie haben sehr gute...
Heute bin ich ganz gut vorbereitet, oder?
Einwürfe dabei.
Das ist, weil ich die ganze Nacht durch Columbo gebinged habe. Ich kenne mich jetzt gut aus im Gedächtnis, im The Mind of the Killer.
Aber es gibt noch einen anderen psychologischen Aspekt, nicht nur die Frage, warum schauen wir uns diesen...
Rotz an? Ja.
Und warum setzen wir uns so viel Grusel aus?
Ich, ja,
meine, jeder und jede von uns hat das bestimmt schon erlebt, dass einfach Horror und Grusel und Schock einfach eine gewisse starke Wirkung hat. Ich glaube, das ist einfach, wir lieben starke Emotionen als Menschen und mögen es auch, die auf Knopfdruck produzieren zu können. Das ist eine sehr einfache Art. Aber eine andere spannende Frage ist ja, das wird ja gern bei True Crime, also True Crime Podcast oder allgemein True Crime Content ist ja sehr beliebt momentan. Wird sehr viel konsumiert, man kann das ablesen an den Downloadzahlen. Das ist so eine Zahl, die steht neben der Podcast-Folge oft daneben.
Ja.
Da kann man sehen, wie viele
Menschen... Bei uns steht 4 zum Beispiel. Gibt aber auch andere Zahlen.
Andere Zahlen, 235.
Zeitverbrechen zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel ein True Crime ist.
Yes.
Also ich glaube, erfolgreicher sind nur noch 6 Podcasts.
Ja, das stimmt.
Und böse brave Mädchen, haben Sie mitbekommen?
Ja, und so Couple-Podcasts.
Couple-Podcasts. Harald Kappel?
Nein, nicht Harald Kappel. So zwei Männer,
ach so,
also meistens ein heterosexuelles Pärchen.
Ach so, viel The News.
Jetzt zum Beispiel, aber auch...
oder Elternabend mit Sascha.
Richtig. Und dann sitzen die da am Küchentisch und mal, also wir hören einem Pärchen dabei zu, wie sie ihre Beziehungs...
Ja, und dann sagt er so, und dann habe ich zu dir gesagt, dass ich Lust auf dich habe. Und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich schon mitbekommen. Und dann sagt er, ja, aber warum hast du denn dann, also ich habe dir signalisiert, dass ich Lust habe. Und dann sagt sie dann, ja, aber ich hatte in dem Moment keine Lust. Und dann sagt er, ja, aber dann, also aber dann muss ich ja dann auch irgendwie mit umgehen. Und dann sagt sie, ja, haben wir dann doch jetzt gemacht, haben wir doch drüber gesprochen. Und abonniert den Podcast und gebt uns 5 Sterne bei iTunes. So geht es. Jede Folge ist so.
Ja.
Wirklich.
Ja, ja, jedenfalls.
Und die sind noch erfolgreicher als True Crime, weil man sich da auch noch mehr gruselt.
Yes, aber jedenfalls ist, also True Crime ist ein etabliertes Format im Podcast und in der heutigen Popkultur, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja.
Und natürlich kann man, also gibt es Kritik an diesem Format, weil man natürlich für Entertainment-Zwecke meist True Crime setzt ja voraus, dass die Sachen wirklich passiert sind, da sind echte Menschen dahinter. Das kann man jetzt auf so einer moralischen Art kritisieren, aber die Frage ist auf einer psychologischen Ebene, hat das Einfluss auf unseren Alltag, wie das jetzt in diesem einen Text war, werden wir davon so, verschiebt sich unsere Wahrnehmung auch?
Ja.
Weil es dazu gibt es auch Studien, da haben zum Beispiel in Amerika eine Gruppe aus AnthropologInnen 744 englischsprachige Romane aus dem 20. Jahrhundert analysiert und die Todesrate ermittelt. Also wie viel der Figuren sterben pro 100 Einwohner sozusagen. Und es kommt natürlich raus, wie war es nicht anders zu erwarten, dass in Romanen die Todesrate 100 Mal höher ist als in der Realität. Das heißt, wenn wir einfach nur Romane lesen, dann haben wir schon so ein verzerrtes Bild, dass da viel mehr Gefahr, also dass quasi, Sie kennen das auch von
Shakespeare.
Von Shakespeare. Sie kennen das aber auch von medialen, von Nachrichten.
Ja.
Klar, dass, natürlich wird mehr über Verbrechen berichtet als über Nichtverbrechen.
Ja.
Und man kriegt dann so das Gefühl, zum Beispiel, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders viel kriminell wären, obwohl das ja statistisch
gesehen... Männer zum Beispiel.
Ja. Genau.
Da haben Sie jetzt laut geatmet.
Yes, yes, ist richtig. Sie haben ja recht.
Das stimmt
jedenfalls,
doch mit den
jedenfalls gibt es auch Studien.
Stimmt die, schon.
Ja, statistisch gesehen stimmt das. Aber von der Berichterstattung her gibt es noch.
Gibt es noch mehr Männer als eh schon in der Realität.
Das stimmt, das stimmt. Eisenbart, Sie sind heute mit allen Wassern...
Ja, wer ist heute eigentlich gestorben?
Eisenbart, warten Sie doch mal einen Moment.
Ja, jetzt, ach so.
Wir müssen auch noch einen Text hören.
Ich muss mich nur mental, weil wir kein Vorgespräch hatten.
Ja.
Weil ich 6 Minuten vor Beginn der Sendung hier war und Sie 4 Minuten.
Yes.
Und Sie haben sich sogar noch in die Redaktion gesetzt, was ich gar nicht verstanden habe.
Ich wollte mich kurz mal hinsetzen.
Ach so. Aber wir sitzen jetzt...
Jedenfalls lässt sich dieser Effekt...
Ja.
Auf die Wahrnehmung nicht statistisch nachweisen, dass man quasi, dass Menschen, die viel Crime-Formate konsumieren, auch eine verschobene Wahrnehmung auf Kriminelle haben. Nein, dass die halt denken, dass es mehr, dass sich das auf die Realität überträgt. Dieser Eindruck, den man aus der Fiktion oder aus dem True Crime, aus den
Crime. Oder Killerspiele, ist das auch ein Thema?
Das ist auch ein Thema.
Ja.
Eisenbart, wir hören nochmal einen Text.
Ja. Sie dürfen sich einen.
Darf ich aussuchen?
Ja.
Wir hören den David Helgin im Doppelfeature, im Doppelpack. Krimi heißt der erst, heißt das erste Gedicht und ist gelesen von unserem neuen Galionssprecher Hannes. Und Krimis gelesen von Ella Gülden.
Das ist wie bei Alien und Aliens, oder? Der
yes.
zweite Teil hieß Aliens.
Yes.
Und der dritte Teil hieß dann Die Wiedergeburt.
Ja.
Und der vierte hieß dann das, wo die, wo alle geklont sind und auf dem Raumschiff sind. Der fünfte Teil hieß ganz anders. Prometheus hieß der. Was für ein Unsinn. Hier kommt der Telgin.
Krimi. Am Abend ein Krimi, im Bett eingeschlafen, der Mörder auf der Flucht, wurde er gefasst? Ich weiß es nicht. Der verschwand in den dunklen Straßen meiner Träume.
Mord und Totschlag. In den Krimis tropft das Blut. Nachts schreit die Eule in meinen Träumen.
Nachts schreit auch immer so eine grüne Eule in meinen Träumen, Eisenbart.
Ja.
Die mit blutunterlaufenen Augen mir sagt,
Dass du noch sie noch Portugiesisch lernen sollen.
Oder Französisch.
Es gibt aber auch Bubble. Oder andere, die auch ihr Geld wollen. Ich bin auf so einer Warteliste für Lifelong Bubble. Und die bieten mir immer verschiedene Rabatte an auf Lifelong.
Gibt aber auch andere, wie und Duolingo.
Der Rabatt ist immer gleich. Ich habe langsam das Gefühl, dass es, also auch ohne Rabatt kostet es immer genau gleich. Ich glaube, das, was die da hinschreiben, was der Rabatt ist, ist eigentlich gar kein Rabatt.
Wissen Sie, wie das heißt?
Nee.
Mondpreise.
Mondpreise?
Kennen Sie?
Nein.
Kennen Sie wirklich nicht?
Nein.
Das ist auch ein Crime.
Ah.
Das ist auch ein Krimi. Kennen Sie Möbelhäuser? Kennen Sie das? Das ist ein Konzept, das
sagt
das
mir sind, gar nichts.
Das sind Häuser, in denen
nein,
Möbel
ich
nicht
gehe
nur
zum,
stehen.
Ich gehe zum Schreiner, wie jeder andere normale Deutsche auch. Und da sage ich, ich brauche ein Kanapé, wo ich drauf fläzen kann. Wenn Gäste kommen, dass sie sich um mich rumstellen und ich darf sitzen.
Aui.
Und dann nimmt der Maß von mir, also vom Hüftumfang und vom Kopfumfang. Und dann sagt er, es dauert nur 16 Wochen. Dann können Sie das Kanapé abholen.
Jedenfalls, also ganz heißes neues Ding sind Möbelhäuser. Die verkaufen fertig Konfektion, also von der
Stange.
Von der Stange quasi.
Ja.
Ihr Sofa oder ihr Kanapé, was auch immer sie sich da gerade wünschen. Das sind natürlich auch große Häuser, ne? Das müssen sie, die sind meistens auch marginalisiert, also räumlich marginalisiert an den Ausläufern der Stadt, stehen da große Hallen mit Möbeln drin. Naja, jedenfalls Mondpreise. Kriegen sie manchmal in ihren Zeitungskasten, kriegen sie manchmal so ein Heftchen, so rot gedruckt.
Gibt auch andere.
Gibt auch andere Hefte, gibt auch grüne. Aber die roten Heftchen, auf die müssen Sie mal aufpassen. Da sind dann Möbel abgebildet.
Ja.
Und da steht dann irgendwie, hier jetzt nur 1399,95.
Statt ursprünglich, ja genau.
Und jetzt das müssen Sie aufpassen.
Ja.
Und jetzt statt 7500.
Ja.
Und das, wenn das jede Woche kommt und das gleiche Sofa immer 700 noch was kostet und eigentlich hätte 1300, dann sagt man Mondpreise, weil das eigentlich erfundene Preise sind, damit man möglichst viel Rabatt drauf geben kann.
Wo kommt
kann.
Der Mond her?
Ja, weil der Mond ist halt weit weg so.
Das ist erdacht.
Ja, das ist auch mystisch, das hat was mit der Weiblichkeit zu tun.
Wissen Sie, was mir letztens passiert ist? Er ruft jemand an mit verstellter Stimme und sagt, ich bin dein Enkel.
Yes.
Und ich habe...
Ruf mich zurück
auf WhatsApp. Ich habe einen Huhn tot gefahren.
Ja.
Ein Huhn tot gefahren und jetzt will die Polizei 10.000 Euro von mir.
Ja.
Hast du 10.000 Euro?
Und gesagt, dann?
Ja, natürlich, Junge. Komm vorbei. Dann hat er gesagt,
ich brauche Amazon-Giftcards.
Ich kann in unsortierten Amazon-Giftcards kannst du mir das ausbezahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, komm doch vorbei nächsten Sonntag zum Braten. Wir können was braten zusammen. Hühner. Oder andere, und dann hat er gesagt, ich kann nicht selber kommen, weil ich bin ja jetzt im Polizeiauto, aber ich schicke jemanden vorbei. Und dann kam so eine ganz freundliche Person, die hat bei mir geklingelt, und da habe ich der das Geld so gegeben.
Aber waren es jetzt Geschenkgutscheine, die sie kaufen mussten noch?
Ja, das ist aber die, die hat gesagt, ich komme gleich, ich nehme auch Apple-Gutscheine. Waren jetzt keine Amazon-Giftcards. Ja, aber ich hatte
Steam.
Ich hatte noch, ja, Steam-Guthaben hatte ich auch noch rumliegen. Ich habe alles zusammengepackt und habe ihr das gegeben. Und ich habe seitdem aber gar nichts von ihm gehört. Ich hoffe, es geht ihm gut.
Ja, wahrscheinlich ist er freigekommen. Wenn er nichts mehr sagt, wird schon passen.
Wahrscheinlich schon.
Wo waren wir stehen geblieben?
Ach so, die Pointe ist, ja. Das war ein echter Krimi vom Meisendraht. Was habe ich mir da...
Ja, ist das schwierig, ne? Ich habe das auch, eine Freundin von mir, die auch schon ein bisschen älter ist, ohne ihn jetzt nahe zu treten wollen, hatte das auch, da hat auch jemand angerufen und hat gemeint, ja, wir wollen ihm Geld geben.
Ja.
Und dann musste die zu Edeka gehen.
Ja.
Und musste so Geschenkkarten kaufen, damit die ihr Geld bekommt. Also, ich habe auch, also, und dann war aber ganz, ganz schwierig...
So Roblox.
Ja, so, ich weiß nicht mehr, was... iTunes oder irgendwas, Warcraft. Es gibt auch andere Computerspielfirmen.
Es gibt auf Clash of Clans gibt's auch.
Ja, jedenfalls an der Kasse musste sie dann die richtige raussuchen in der richtigen Denomination.
Ja.
Und das war auch für sie gar nicht so einfach mit diesen ganzen bunten Bildern da vorne drauf.
Ja.
War ein auch Krimi. Und dass man die alten Menschen da so überfordert,
ja, wissen Sie,
und warum man da nicht ein Bezahlsystem einführen kann, was nicht daraus besteht, dass man in einen Laden gehen muss, um Geschenkkarten zu kaufen. Ja,
da muss man eine Sicherheitsfrage einbauen. Wenn die zum Beispiel Roblox kaufen wollen, dann muss man, wenn die das kaufen wollen, die Oma, dann fragt man die Oma, ob sie die Titelmelodie von Roblox singen kann. Weil wenn sie das täglich spielt und es braucht, dann muss sie ja die Melodie schon mal gehört haben, oder? Frau Meisendraht, ist sehr das gut. So? Mir ist noch was anderes passiert.
Ja.
Wirklich. Ich wollte meinen alten Brockhaus wollte ich abdrücken.
Yes.
Und habe inseriert. Und dann plötzlich steht da ein junger Mann bei mir an der Tür und sagt, er hat einen Käufer, den hat er ausfindig gemacht und ich muss jetzt aber erstmal 170.000 Euro bezahlen, damit das registriert werden kann.
Mhm. Naja, so ein Spezialkonto.
Ja, und dann habe ich irgendwann, also ich habe das dann bezahlt, ich habe alles bezahlt und dann hat er gesagt, ja, der Käufer ist jetzt aber doch nicht interessiert, ist abgesprungen, aber wir haben einen anderen Käufer. Sie brauchen nur nochmal diese Versicherungssumme. Also da habe ich gesagt, welche Versicherung? Da hat er gesagt, naja, zum Registrieren, hat er dann gesagt. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam es mir aber langsam spanisch vor.
Ja.
Und dann bin ich zum Anwalt gegangen. Der Anwalt hat dann hingeschrieben, dass sie mich bitte nicht mehr kontaktieren sollen. Und dann haben die gesagt, ist kein Problem, sie löschen meine Adresse für nur 1.500 Euro. Und das habe ich dann bezahlt. Und den Anwalt habe ich auch bezahlt. Es war ein richtiger Krimi, Frau Meisendraht.
Ja, das ist aber wirklich kompliziert heutzutage auch manchmal. Also auch wenn man so Wohnungsgesuche aufgibt,
ja,
ist mir auch schon passiert. Ich wollte umziehen. Ich bin ja jetzt noch immer in der alten versifften Wohnung.
Ja.
Wegen dem,
ne?
Aber da habe ich dann ein Inserat hier.
Wollen Sie
ein Brockhaus 350 vielleicht? Kalt. Ich war eine Maisonette-Wohnung.
Ja.
Altbau.
Ja.
Frisch renoviert.
Da kann man nichts sagen.
Ich weiß nicht, lassen Sie es ruhig 250 sein.
Ja.
350 warm.
Und was ist dann passiert?
Dann habe ich das eine alte Dame gewesen, die diese Wohnung geerbt hatte.
Ja.
Und die keine Verwendung für diese Wohnung hatte und gesagt hat, ich biete die günstig an, ich will sozial helfen.
Ja.
Und nehmen Sie es doch bitte. Ich bin aber gerade in Italien und kann nicht selbst kommen. Das macht es jetzt gerade ein bisschen kompliziert, aber das kriegen wir hin. Dann sollte ich eine Summe, ich glaube, das war ein kleiner Betrag von, lassen Sie es 370 oder?
Da kann man nichts sagen.
Kann man nichts sagen. Sollte ich hinterlegen, sollte ich ihr schicken, damit sie den Schlüssel,
Euro.
Damit sie den Schlüssel an eine Packstation.
Ja.
Und dann habe ich das gemacht. Und dann meinte sie aber, ja, jetzt hat sie gerade keine Zeit mehr für mich. Also es hat sich dann jemand anders gefunden.
Ist
sie
das
hat
Geld nicht angekommen? Haben Sie sich nochmal versichert?
Ich habe es dann gelassen. Ich war einfach sehr wütend auf diese Dame, weil ich habe das nicht verstanden, wieso die anderen Menschen den Vorzug gibt, bloß weil die, weiß ich nicht. Sie hat ja irgendwie gemeint, das wären irgendwie ja Eigenbedarf.
Unglaublich. Das ist ja ein richtiger Krimi.
Ja, ist ein richtiger Krimi. Und wie unverhohlen diese Menschen da einfach mit Menschenleben spielen, nicht wahr? Ja. Das ist schon. Aber das führt uns jetzt viel zu weit weg. Wir wollten ja noch über das neue.
Gesundheit. Letztens, wie der Club gespielt hat, war auch ein richtiger Krimi. Haben Sie mitbekommen, ne? In der letzten Minute ist noch gespielt worden. Das war ein richtig, also unglaublich. Das hält einen kaum auf den Sitzen. Was haben Sie heute eigentlich für einen Toten mitgebracht?
Wie hieß, ich habe es wieder vergessen, ich muss gleich nachgucken. Haben Sie einen Vorschlag? Ich habe einen dabei, ich muss bloß noch nachgucken, wie sie hieß, genau.
Wollen wir einen Text hören vielleicht? Mhm. Ich spüre gerade so ein kleines Loch. Ich
spüre auch, dass es hier gerade so ein bisschen in den...
Ja, jetzt steht in unserem Skript, steht jetzt, dass wir nochmal Brugger spielen. Kriminal Fandango heißt es.
Kriminal Fandango, selbst sounddesigned hat das Herr Brugger, das loben wir, das möchte ich löblich...
Sehr gut. Wir haben in der zweiten Stunde auch noch einen Text, der sehr gut selber produziert wurde von der Autorin. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde aber noch nicht spoilen. Das soll ja spannend bleiben in der Sendung.
Cliffhanger.
Hören Sie jetzt Andreas Brugger. Bitte.
Kriminal Fandango.
Hey Edgar, ich brauche einen Tatort. Aber Klaus, du bist doch nur eine Laus. Edgar. Na und? Ich will Taten an Orte berauben, sodass das Lausige daran erkennbar wird. Ich brauche diese Kultur. Ich brauche diese Volksversprechen im kriminellen Schraubstock meiner Fantasie als dritte Orte für meine Autobiografie an Macht und Kontrolle. Klaus, deine Fantasie erreicht keine Millionen, nur Aktien, die dir nicht gehorchen. Und übrig bleibt schizophrener Alltagsschnee, statt die Weltherrschaft zu erleben. All dies geschah am helllichten Tag, und die Särge für die Firmen erlauben. Wir brauchen Radau für diese Rhythmusarbeit. Wir brauchen Radau für alles selbst geklaut. Wir brauchen Radau für alles selbst geklaut. Das war der Kriminal Fandango.
Ja, die Beat-Literatur lässt grüßen. Nicht wahr, Klaus, du bist eine Laus. Nicht wahr? Das ist, da hört man an Klänge.
Ja, ich habe jetzt noch gar nicht gestimmt. Also was haben Sie gesagt? Robert Redford? Oder?
Robert Redford ist auch gestorben.
Ja.
Warum sagen Sie das nicht gleich?
Habe ich doch. Wollen wir noch einen Text hören? Vielleicht.
Ja. Wir haben noch so,
vielleicht
wir haben so
viel. Vielleicht ein Classic aus der Sendung. Noir hieß die Noir. Sendung.
Aber da müssen wir gleich über die Geschichte noch reden. Ach, verdammte Axt.
Das können Sie ja machen. Ich habe Ihnen gesagt, wir reden erst über die Geschichte. Aber ist...
Ist okay.
Ist okay, wir machen es jetzt so rum.
Querfeld.
Ist doch egal.
Ein.
Juliane Kling. Über den Film Noir.
Yes.
Der Film Noir. Mord und Gesetzlosigkeit, Schatten und Verlorenheit. Fern vom Licht zwischen Nebel, Dunst und Finsternis ragt der Höllenschlund der Großstadt. Dort im Regen treffen sie sich, die Figuren aus dem Film Noir, finden sich wieder in diesen dunkelsten Ecken der menschlichen Existenz, wo sie schließlich doch nichts anderes erwartet als Verderben. Film Noir, der schwarze Film. Was ist das für ein Genre, das, wenn man es denn überhaupt so nennen kann, die Filmgeschichte seit Jahrzehnten durchzieht und einige der bemerkenswertesten Werke der internationalen Filmkultur hervorgebracht hat? Mit dem Ausdruck Film Noir wird im Wesentlichen ein stilistisches Phänomen des amerikanischen Films der 40er und 50er Jahre benannt. Eingeführt wurde der Begriff 1946 durch die französische Rezeption der düsteren amerikanischen Kriminalfilme aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Großteil der klassischen Film Noir, angefangen mit John Hustons Die Spur des Falken von 1941, sind Thriller, Detektiv- oder Gangsterfilme. Wobei genreübergreifende Definitionen auch Western, Horrorfilme und Melodramen einschließen. In diesem Fall lässt sich der Film Noir weniger als zeitlich begrenzte Bewegung begreifen, sondern eher als Sammelbezeichnung für alle Filme, die sich der Gestaltungsmittel und Motive des Film Noir bedienen, wodurch sich das Phänomen von den 30er Jahren bis in die Gegenwart ausdehnt. Die frühen Werke des Film Noir stammen aus einer Zeit der politischen Instabilität. Die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs und die latente Bedrohung des Kalten Krieges erzeugen eine bedrückende Atmosphäre der Trauer, Wut und des Zynismus. Viele Figuren des traditionellen Film Noir, wie etwa Murder My Sweet oder Double Indemnity, beide von 1944, verkörpern die kollektive Identitätskrise einer Gesellschaft, die bis in ihre Grundfesten erschüttert ist. Da ist der desillusionierte Ermittler, dessen eigenwillige Methoden sich oft selbst am Rande der Kriminalität bewegen. Oder aber die mysteriöse Femme Fatale, die ihm als schicksalhafte Bedrohung zur Seite gestellt wird. Ganz egal, ob man den Film Noir als Genrebewegung oder Stilrichtung betrachtet, der Katalog seiner ästhetischen und narrativen Merkmale bleibt stets der gleiche. Nebelverhangene Städte, dunkle Spelunken und regennasse Straßen, gepaart mit einem über allem schwebenden, beklemmenden Pessimismus, prägen die Bildwelten des Film Noir. Wortkarge, verbitterte Charaktere winden sich durch labyrinthische Erzählmuster mit zahlreichen Rückblenden. Unterstützt wird die komplexe zeitliche Ordnung durch das Voice-Over des Protagonisten, dessen Blick auf die Welt häufig durch eine subjektive Kamera vermittelt wird. Starke Hell-Dunkel-Kontraste und auffällige Schattenspiele komplettieren den visuellen Stil der Film Noir. Die Handlungen kreisen um Gewalt, Korruption und Verrat, wobei weniger die Aufklärung der jeweiligen Verbrechen, sondern vielmehr die einzelnen Figuren im Mittelpunkt stehen. Es sind ihre moralischen Zwickmühlen, ihre existenziellen Krisen und kaputten Beziehungen, die die eigentlichen Themen des Film Noir begründen. Seine düsteren Geschichten brachen mit den Erzählkonventionen des klassischen Hollywood-Kinos und entwickelten sich über die Jahrzehnte hinweg zu einem Kulturphänomen, das neben seiner ganz speziellen Ästhetik vor allem eine Weltanschauung markiert. Der Nihilismus und Zynismus des Film Noir bilden die Quintessenz einer Bewegung, die den Filmmarkt bis heute durchdringt. Nach Prototypen wie Laura, Dark Passage oder Der dritte Mann signalisiert Orson Welles im Zeichen des Bösen von 1958 daher längst nicht das Ende des Film Noir. Seine gebrochenen Charaktere und Verfahrensweisen leben weiter in Filmen wie Taxi Driver, Blue Velvet und Sieben. Sie begegnen uns erneut in Blade Runner, Sin City oder The Dark Knight. Film Noir, das impliziert unabwendbar Stil und Stimmung, aber zuallererst eine besondere Sichtweise auf die Welt, eine pessimistische, zynische oder nihilistische Sichtweise, schreibt Norbert Grob in seinem Standardwerk Filmgenres, Film Noir. Die Weltsicht, von der er spricht, ist kein Genre, sondern ein Ausdruck. Ein Ausdruck, der über die Leinwand hinaus nachwirkt und den Film Noir zu einer Erfahrung macht, die so vielschichtig und rätselhaft ist wie er selbst.
Ja, es ist wieder soweit. Die Welt ist ein trauriges Häufchen menschlicher Abgründe. Es wurde gestorben und wir singen wie jedes Mal, wenn es wieder heißt, es ist ganz, der Song ganz. Ganz schön halb ganz. Gestorben ist, um das vorwegzunehmen, Claudia Cardinale, eine, sagen wir mal, eine Muse des italienischen Hochkino-Dings, unter anderem bekannt durch der Leopard Fitzcarraldo.
Ist eigentlich der Gattopard, ne? Ist eigentlich il Gattopardo.
Il Gattopardo.
Ist eigentlich der Gattopard. Ist ein kleinerer, ist kein Leopard, aber es war den deutschen LeserInnen damals nicht so bekanntes Tier. Man hätte es auch einfach der Stubentiger nennen können, zum Beispiel.
Oder auch spielen wir das Lied vom Tod, nicht wahr? Da steckt ja schon der Kriminalfall drin. Und Fitzcarraldo natürlich auch, Werner Herzog hat seine schmierigen Finger mit ihr im Spiel gehabt.
Ja, und heute ist er bekannt als Mundartdichter in der Gegend rund um Nürnberg. Er hat zum Beispiel der Mond ist Feier Anur, Lepkung,
Plastikdüden.
Genau. Die Klopapier rollend in der Plastikdüden von der Frau vor mir in der U-Bahn ist Feier Anur, Lepkung. Also es ist Fitzgerald Kuss, wir grüßen an dieser Stelle.
Fitzgerald. Gut. Claudia Cardinale steht in Tunis am Strand. Auf der anderen Seite des Wassers ist ihr Heimatland. Ich will nach Sizilien, dort wo die Palmen Datteln tragen. Hier in Tunis ist das Leben so langweilig. Doch das Schicksal wollte es anders. Claudia kam nach Südamerika zusammen mit zwei verrückten Deutschen. Der eine schrie unentwegt, der andere machte immer so ein Gesicht und aß Schokolade. Dann war da ein Schiff, dann war da ein Schiff, sie hieften es. Und Claudia Cardinale trug das Schiff auf einem Arm über einen Hügel am Amazonas. Das wurde herausgeschnitten und ersetzt durch eine andere Szene, die sie danach noch gedreht haben. Der komische Deutsche fand das unrealistisch, dass eine Frau mit einem Arm ein ganzes Schiff über eine Hügel hebt. Deswegen hat er eine Schar von Menschen engagiert, die dann kamen und das mühsam hinübertragen mussten, was natürlich damit verbunden war, dass man das Bäume fällen musste im Amazonas. Bäume fällen im Amazonas. Ist aber gar nicht so leicht, wenn man bedenkt, dass es da sehr viele Bäume gibt und die Umgebung unwegsam ist. Fahren Sie mal mit einem Mähdrescher in den Amazonas, da werden Sie aber sehen, dass Claudia Cardinale das schon richtig gemacht hat, mit ihren langen Beinen und ihren langen Armen einfach das Boot über die Bäume zu tragen. Und der Deutsche schrie, oh, der Deutsche schrie, er beschwerte sich über Sauerkraut, er beschwerte sich über Mais, Maistörtchen. Claudia Cardinale war ganz ruhig, doch ihre unschätzbare Performance beim Tragen des Bootes wurde nicht honoriert. Das sind die wahren Kriminalfälle. Es ist ein Kriminalfall, dass sie nicht gewürdigt wurde. Bäume fällen im Amazonas. Auch ein schöner Titel für eine ZDF-Vorabendsendung, bei der die Zahnarzthelferin aus Langeweile in den Amazonas fliegt, gespielt von Claudia Cardinale, und eine Katze vorher streichelt, und dann kriegt sie einen Anruf von einem Reichen, der eine Oper bauen will und dazu jemanden braucht, der Bäume fällen kann, und sie sagt sich, so langweilig hier, hier gibt's nur Katzen und reiche Männer, die interessieren mich nicht, ich will Bäume fällen im Amazonas. Ja, Claudia Cardinale, eine kleine Verbeugung geht hinaus in Firmament. Sozusagen ans Filmament.
Hier kommt ein Text von Mina Reischer. Und die lange, lange Liste von Beteiligten lese ich nachher vor. Wir freuen uns, dass sie mit diesem Text sich zurückmeldet.
Aus einem Winterschlaf quasi.
Ja, und es ist sehr gut geworden. Ich kenne es schon. Aber Sie können es sich ja noch anhören, Frau Meisendraht.
Werde ich tun.
Lernen Sie noch was dazu. I have sometimes been a puma in the night. Bitteschön.
Each rose is so distinct. It could have been picked if it had been real.
The butcher, don't talk to the butcher, don't talk to the
Sonnenblumenkern?
Nichts trocknet schneller als eine Träne.
Trocknet schneller als ein Träne.
Nicht trocknet schneller als eine Träne.
Nicht trocknet schneller als eine Träne.
Nicht trocknet schneller als eine Träne.
Es ist nie zu spät.
Wollen Sie einen Sonnenblumenkern?
Wollen Sie einen Sonnenblumenkern?
Das ist eine gute Maßnahme.
Ich liebe die alten Fragen. Der Leuchtturm liegt im Kanal. Der liegt schon lange da.
Es ist ein Stück davon übrig geblieben.
Das Fundament?
Ja.
Und Möwen?
Nicht mehr.
Keine Möwen?
Keine Möwen.
Und der Horizont? Nichts am Horizont?
Was soll denn schon am Horizont sein?
Die Wogen. Wie sind die Wogen?
Die Wogen? Aus Blei.
Und die Sonne?
Keine.
Sie müsste eigentlich gerade untergehen. Schau gut nach.
Denkst du?
Es ist also schon Nacht.
Nein.
Was dann?
Warum diese Komödie jeden Tag?
Man kann nie wissen. eher Wunder als Komödie. Du hast ja dein Herz gesehen.
Du hast ja dein Herz gesehen.
Wollen Sie einen Sonnenblumenkern?
Es ist nie zu spät.
Wollen Sie einen Sonnenblumenkern?
Ich liebe die alten Fragen.
Denn was von sich gegeben?
Excuse me, bist du verliebt?
In meinem ganzen Kopf macht es nur noch piep, piep, piep. Ich begriff, dass ich am Boden liegte. Kurz war die Reise nicht.
Die Skala ist gebrochen, sobald ein Fehler passiert. Schöne Grüße zum Bodensee. You say it's about life. So I got scared, tidy tips. Aber mal unter uns, dafür zahlst du ja auch.
Da ist was weggebrochen, als ich meine Hose zerrissen habe. Das Herz schlägt, ich höre es schlagen, in ein Zelt hinein. Man gewöhnt sich dran, alles nur mit einer Hand zu machen.
Schön so ein Handschuh.
Ich habe einen schweren Fehler begangen. Ich habe dir meinen Schlüssel gegeben.
Warum musst du so übertreiben? Ist real life nicht elsewhere? Es ist zu neun Woher soll ich denn auch wissen, dass es ihn gibt, wenn ihn noch keiner vorher gesehen hat?
Wollen Sie einen Sonnenblumenkern? Ich liebe die alten Fragen. Und die Sonne?
Ja?
Frau Meisendraht?
Ja?
Wollen Sie einen Sonnenblumenkern?
Nein.
Na gut. Das war ein Text von Mina Reischer. Ja. Eine Produktion von Felix Förster.
Ich will sagen, das könnten wir auf jeden Fall als den Showstopper unserer Show bezeichnen. Allein schon der... Ja. Des Aufwands wegen?
Ja, das ist wirklich, also wenn noch so qualitativ gute Beiträge hier reinkommen, dann müssen wir wirklich das Ganze hier überdenken. Weil da dann fallen wir natürlich hinten runter.
Ja, ne? Ich mach mal Licht an, es ist ja Herbst,
vielen Dank.
Es ist ja schon fast dunkel.
Also ich muss mal ganz kurz noch die Credits vorlesen, die
yes,
Kredite.
Ach so, Sie wollten ja den den Ruhm zollen.
Also ein Text von Mina Reischer. Musik ist von Felix Förster und Mina Reischer. Ich glaube, den Mix hat der Herr Förster auch gemacht. Die Stimmen sind von Svenja Pillhofer, Christian Patzelt, Lali Börner, Ina Ritter, Carlsson und Justus und Mina Reischer. Und den Klick vergessen hat Professor Eisenbart.
Ah ja. Naja, im Podcast können wir
Im Podcast haben Sie das jetzt nicht verstanden.
Ja. Wir wollten uns noch über die Genese der Kriminalliteratur unterhalten.
Ja, hat sie Ihnen gefallen?
Ja, war sehr fein, lecker.
Ich würde es dann zu Hause nochmal hören.
Ja, ich auf jeden
sie
Fall
mir
auch.
Gesellschaft dabei leisten.
Ja, wir können uns ja auf dieses herzförmige Samtbett legen, wo man dann mit dem Kopf jeweils, also wo man mit den Füßen so ein bisschen füßeln kann und die Köpfe sind aber weit auseinander, damit man den Mundgeruch nicht so...
Ja, ich würde die Füße so hoch machen und dann mit den Füßen so wie so ein Schulmädchen.
Ja, können Sie gerne machen. Es bleibt Ihnen überlassen.
Ja, genau, Sie wollen über die Genese
sprechen. Richtig, also wo kommt das überhaupt her? Kriminalliteratur ist ja
aus der Bibel, das ist ja das erste Buch in der Bibel. Genese, dann kommt Exodus, dann kommt Levitikus... Dann kommt Numeri und dann kommt Deuteronomium.
Ja, also wo kommt der Begriff her? Wie hat sich das entwickelt?
Ja.
weil Kriminalliteratur, wie sie heute kennen, also was wir vorhin auch als Definition so ein bisschen uns schemenhaft zusammengeklaubt haben, ist ja diese Idee, dass man einen Kriminalfall anguckt von außen in der Kriminalliteratur. Das ist ja wann entstanden? Relativ hatten wir ja schon im 19. Jahrhundert. Jetzt komme ich nochmal zurück zum Fräulein Scuderi. Jetzt vorher noch, also über Kriminalfälle geschrieben wurde schon sehr lange. Nicht wahr, wenn Sie zum Beispiel Gerichtsakten anschauen oder so,
ja. Das ist ja auch... Oder noch länger.
Noch länger?
Sie gab es ja schon im alten Rom.
Ja.
Oder in Griechenland gab es das auch.
Ja.
Das so spektakuläre Fälle aus der Nachbarschaft.
Richtig, richtig zusammengefasst als kleines...
Gerichtsschreiber.
Ja, richtig, richtig. Diese Linie fließt da auf jeden Fall rein und das ist eine interessante Linie. Es hat sich auch immer wieder verändert, wie man über Kriminalfälle schreibt, also auch in Gerichtsakten oder in Berichten über Kriminalfälle. Das gab es dann so im ausgehenden Mittelalter viel, dass man Berichte hat über eben Kriminalfälle, dass das auch als konsumierbare Geschichte auch galt.
Ja.
Aber jetzt auch keine Breitenwirkung hatte, so wie jedes dritte Buch ist, glaube ich, ein Krimi heutzutage, das verkauft wird. So nun auch nicht, aber es gab dieses Genre schon, dass man über Kriminalfälle schreibt. Da stand aber nie im Zentrum, wie man das aufklärt. Da stand auch nie im Zentrum, erstmal auch nicht im Zentrum, warum wurde das Verbrechen begangen, sondern einfach nur Verbrechen in ihrer Grausamkeit, in ihren interessanten Ausprägungen zu beschreiben. Und oft hatte das dann so ein bisschen die Schlagseite, ja, das ist, wurde immer auf die Religion bezogen. Also das ist dann, wenn man gottgefällig ist, passiert das oder nicht. So, da wurde immer ein Bezug hergestellt zur Religion. Dann hat sich in der Aufklärung das so ein bisschen abgekapselt. Da ging es ja dann immer sehr darum anzuschauen, warum tun Menschen etwas, losgelöst von Religion, dass da kein übergeordnetes Wesen irgendwie eingibt, was zu tun ist, sondern wie entstehen Kriminalgeschichten? Das war dann Thema der Aufklärung und der Klassik. Nicht wahr? Schiller war ja ganz weit mit dabei, über Kriminalfälle auch zu schreiben und das literarisch zu verarbeiten. Nicht wahr? Wir haben auch bei Shakespeare natürlich im Theater, wenn sie zum Beispiel, da geht es ja dann da oft um Mord zum Beispiel, nicht wahr? Bestes Beispiel ist...
Genau, viel Lärm um nichts. Da wird ausnahmsweise nicht gemordet.
Nein,
aber zum Beispiel Falstaff.
Mhm.
Oder bei The Macbeth.
Macbeth.
Oder The Hamlet.
Hamlet. Ich würde gerne mal kurz... Schauen wir uns kurz Hamlet an, nicht wahr? Da steht ja auch ein Kriminalfall an erster Stelle, nicht wahr? Der
True Crime.
Weiß ich... True Crime?
Ja.
War das so? Also jedenfalls dieses Vergiften.
Das basiert zumindest auf Wahngegebenheiten.
Also der Onkel, oder was, der Onkel vergiftet der Onkel. Den Vater?
Ja.
Richtig, also das ist ja quasi der Ausgangspunkt des Stücks.
Der Usurpator
vergiftet. Und Hamlet wird ja von dem Geist des Vaters quasi angehalten dazu.
So von blöd von der Seite ange...
Dazu diesen Kriminalfall, nicht wahr, also... das wieder richtig zu stellen.
Ja.
Und da ist ja schon, das könnte
ein
man
ein bisschen
ja,
wie bei König der Löwen.
Ja.
Zum Beispiel.
Hat sich Shakespeare was abgeguckt bei König der Löwen wohl?
Ja, genau, wo dann der, und der sieht es dann immer so in der Fantasie.
Genau. Also das ist jetzt so noch vor der Aufklärung, ausgehendes Mittelalter. Dann Aufklärung stellt plötzlich die Frage, warum tun Menschen das, also das Innere des Menschen, die was verleitet VerbrecherInnen zu diesen Handlungen.
Ja.
Auch da gab es aber noch keine Literatur, die funktioniert wie heutige Kriminalliteratur, sondern da geht es immer eher um reingucken in den Verbrecher und dann haben wir ja sowas wie den Realismus.
Ja.
Nicht wahr? Wenn Sie zum Beispiel angucken, Wojciech.
Ja.
Büchner, richtig? Ja. Ist ja auch
nicht
ein Kriminal.
Mit dem Stroschek vom Wim Wenders.
Ja, nicht Werner zu verwechseln. Herzog. Gar nicht zu verwechseln.
Nicht verwechseln, bitte.
Bitte.
Nicht
Achtung,
den Wojciech und den Stroschek.
Achtung. Entschuldigung. Achtung, Verwechslungsgefahr. So, und jedenfalls der Wojciech ist ja, wenn Sie gucken, auch mit Klaus Kinski.
Genau.
Dann sehen Sie da, wie damals über Kriminalfälle in der Literatur geschrieben wurde, nämlich sehr, fast schon psychologisierend, nicht wahr? Der Determinismus ist hier, kommt hier ins Spiel, der im Realismus ja eine Rolle spielt, nämlich dieses Verbrecher sind durch ihre äußeren Umstände, werden zum Verbrechen getrieben, nicht wahr? Wojciech ermordet am Schluss diese Frau.
Ja.
Aber es wird das ganze Stück lang erstmal aufgebaut, wieso er von äußeren Umständen dazu in diese Lage gebracht wird, nicht wahr?
Ja, Täterversteher, ne?
Ja, Täterversteher.
Der Büchner, dreckiger Täterversteher. Hm. Und wie ist es mit dem Gottfried Benz?
Der kommt ja erst viel später.
Der das dann nochmal ganz von einer ganz anderen
Das ist Seite, ja dann als Gerichtsmedizin. Expressionismus dann, das sind wir noch gar nicht.
Ist das auch ein Krimi?
Noch nicht, aber hat was mit Kriminal.
Aber ist doch auch Realismus.
Ja, natürlich, klar. Aber warten Sie doch mal kurz, wir kommen da hin.
Ja, jetzt Sie haben nur noch eine halbe Stunde
Frau Meisenthal. Das reicht locker. Ich will bloß noch, wir müssen noch ins 19. Jahrhundert genauer reingucken. Wir wollten ja rein. Ja, aber wir sind ja noch nicht da. Ben ist ja im 20. Jahrhundert.
Ja, aber dann mit der Tür durch die Wand.
Ja, jetzt warten Sie doch mal. Jetzt haben wir E.T.A. Hoffmann und Edgar Allan Poe, die beide sehr wichtige Dinge getan haben.
Ja.
Und auch sehr ähnlich. Also Poe hat sich ja von Hoffmann sehr stark auch immer wieder mal inspirieren lassen.
Der Poe, der war auch Nekrophil, ne? Und hat seine Cousine geheiratet.
Herr Eisenbart, das ist jetzt ja auch hier nicht...
Das ist Gossip, aber ich weiß das, aber manchmal wünsche ich mir, mit Ihnen einen Gossip-Podcast zu haben, der nur alle zwei Monate erscheint.
Und über alte Autoren Gossip redet.
Ja, ja. Ja,
Herr Eisenbart, pass ja auf, das Fräulein von Scudery ist sehr spannend, weil wir haben hier einen der ersten deutschen Kriminalromane und auch...
Deswegen ist spannend, ne? Weil der ist ein Kriminal, fast schon
Eisenbarts Hauptfigur ist das Fräulein Scudery und das ist eine alte Dame, eine aristokratische alte Dame, die einen Mordfall erzählt bekommt und dann quasi beobachtet, wer was sagt. Es geht zwar noch nicht direkt darum, dass diese Dame das aufklärt.
Die ist ein Profiler.
Sozusagen. Die ist so eine Schlaue. Die wird dargestellt als wahnsinnig intelligent und schreibt, also ist Autorin selbst auch.
Ja.
Und es ist doch spannend, dass im 19. Jahrhundert jetzt E.T.A. Hoffmann für seinen Kriminalroman eine alte Dame als Hauptfigur, die quasi die Aufklärungsarbeit leistet, auswählt. Das ist doch spannend mal. Also, und man...
Smarpe?
Genau, wir sind nämlich genau beim, da gibt's ein Wort für, Cozy Crime. Kennen Sie das Wort?
Jetzt schon.
Das sind genau Miss Marple und so, das sind meistens oft ältere Damen, die besser gestellt sind in der Gesellschaft und einen Fall lösen, aber eigentlich geht es sehr viel darum, um sich in der Gesellschaft umzugucken eigentlich.
Ja, wie ermorden ist ihr Hobby.
Richtig, genau, da sind wir genau da, das hat sich bis heute gehalten. Und da hat E.T.A. Hoffmann eben, könnte man sagen, den ersten Roman monolithisch hingesetzt, nicht wahr? Weil es geht darum, um Schmuck, der gestohlen wird, beziehungsweise es geht um einen Verbrecher, der Schmuck verkauft und dann immer die Menschen ermordet, die den Schmuck abholen und dann kann er es wieder verkaufen. Eigentlich eine ziemlich kluge Geschäftsidee. Gute Idee.
Das ist ein Lifehack. Und die Agatha Christie hat sich das dann abgeguckt in Bamberg.
Ja, genau.
Auf einem Urlaub in Bamberg.
Ja, genau. Und jetzt ist halt damals im 19. Jahrhundert auch in England entstanden dann sehr viel, da kennen Sie ja Sherlock Holmes und so, das kennen Sie ja alles. Ja. Das war eine richtige Welle, die da losgetreten wurde. Und auch hier war es zuerst eine Art so Fortsetzungsromane, die in Zeitungen erschienen sind, Gartenlaube und so.
Ja.
Die auch sehr viel weibliches Publikum angesprochen haben, schon damals. Wir hatten ja vorhin, dass Kriminalliteratur sehr viel von weiblichen Leserschaft gelesen wird. Und es war undenkbar damals, deswegen haben wir immer diese Figuren, die aus dem Adel kommen und aus der höheren Gesellschaft und eigentlich selbst keine KriminalistInnen sind.
Ja.
Dass man damals nicht davon ausging, dass die Polizei es wert ist, quasi dargestellt zu werden als...
Das kann ja jeder.
Das kann ja jeder. Polizeiarbeit war damals nicht so Detektivarbeit.
Ja.
Und deswegen haben wir da ständig diese Umgebung von höherer Gesellschaft, weil dort wurde das gelesen. Das war auch die Zielgruppe. Deswegen spielen diese Romane, diese Kriminalromane, diese frühen aus dem 19. Jahrhundert sehr oft in, sagen wir mal, besser gestellten Gesellschaften. Und es geht oft gar nicht so um das Blutrünstige, gar nicht so sehr um den Horror, sondern eher um diese interessanten gesellschaftlichen Konstellationen. Das war damals in, das war damals schick.
Ja.
Und das hat man damals dann auch so gewollt.
Aber sagt Ihnen Vidocq was?
Vidocq?
Vidocq.
Nein.
Der Vidocq, das war eigentlich also in Frankreich war der eigentlich ein Gauner.
Mhm.
Und der ist dann aber zu einem kriminologischen Mastermind geworden.
Ja.
Und seine Biografie, die berichtet davon, dass er irgendwie 80% aller Kriminalfälle zu der Zeit in komplett Frankreich gelöst hat.
Ach, Wahnsinn.
Obwohl das wahrscheinlich nicht stimmt.
Jedenfalls.
Aber das ist auf jeden Fall, da haben die sich auch schon dafür interessiert, für die Kriminal, so Geschichten, so Geschichterlen aus dem Paulanergarten, sagt man heutzutage. Und das wurde damals aber schön verquickt. Man weiß heute gar nicht mehr, ob es den Vidocq überhaupt so in der Form
oder
also den gab es schon.
Den Schänder Hannes.
Genau, aber den gab es schon, aber wahrscheinlich stimmt es gar nicht,
dass jedenfalls es den gab. Hat sich dann, wir sind im 19. Jahrhundert, viktorianisches England, hat sich dann eben dieses Whodunit entwickelt.
Houdini?
Whodunit, also wer hat es getan? Jetzt sind wir wieder bei diesem Roman, von dem ich gerade gesprochen habe.
Whodunit.
Nämlich, dass dann so ein spielerisches Element, deswegen, es entsteht ja aus Fortsetzungsromanen in Zeitungen und Zeitschriften.
Ja.
Das heißt, man konnte quasi miträtseln. Es hatte auch so eine Rätselfunktion. Da kennen Sie Sherlock Holmes, ist das beste Beispiel. Holmes, wie er da deduktiv quasi, und jetzt haben wir im 19. Jahrhundert ja auch diese Herausprägung der Wissenschaft und der Psychologie, die langsam entsteht. Also dieses Gucken auf psychologische Hintergründe entsteht hier dann wirklich und verquickt sich dann mit einem Unterhaltungsformat, das die Frage stellt, wer hat es getan? Wir präsentieren einen Kriminalfall, Sherlock Holmes als Beispiel kommt an den Tatort und wir können mitraten, wer hat es wohl getan von den Figuren, die wir eingeführt bekommen haben. Und das hat diese unglaubliche Faszination für diesen Stoff ausgelöst. Und dann, wenn wir jetzt ins 20. Jahrhundert gucken, ins Frühe, nach Amerika, also nein, wir müssen noch Edgar Allan Poe kurz erreden.
Ja.
Der hat dieses Format mitentwickelt mit seinem berühmten Erzählung, na?
Das verräterische Herz.
Das mit dem Affen.
Ach so. Wussten Sie, dass der Nekrophil war?
Wenn er dann auch noch seine Cousine... Also... Nein, wusste ich nicht.
Wirklich allerhand.
Jedenfalls Edgar Allan Poe hat mit dem Mord in der Rue Morgue.
Ja.
Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wo ist ein Whodunit, wo der Affe am Schluss der Mörder ist.
Ja.
Jedenfalls dieses Genre mit begründet.
Können Sie die Spoiler vorher?
Achtung, das war jetzt ein Spoiler. So.
Das wurde jetzt ja kürzlich erst wieder verfilmt von Oz Perkins.
Ist so.
Der Film heißt The Monkey.
Yes.
Und wurde von Stephen King endorsed.
So, passen Sie auf. Und jetzt gehen wir ins 20. Jahrhundert und in Amerika hat sich eine Gegenbewegung gegen den Whodunit, weil das wurde als alt und verstaubt wahrgenommen und als unrealistisch, weil das ja sehr konstruierte Fälle sind. Und man denkt sich bei Sherlock Holmes ja auch, haben Sie mal eine Original-Sherlock-Holmes-Geschichte gelesen?
Ja.
Da denkt man sich ja dann auch so, ja, also... Das hat jetzt, also wenn man das schreibt, dann kann man sich das schon so zusammenbasteln, aber es werden uns ja Informationen vorenthalten beim Lesen und dann ist Sherlock Holmes besonders schlau, weil er die Informationen schon kennt, das kann ich auch so. Und dann haben sich diverse Autoren aus Amerika gedacht, das ist doch Blödsinn, wir wollen jetzt eben, und was kommt jetzt als nächstes?
Jetzt kommt Who Did It?
Nein.
Why did it?
Ja, naja. Nee, ja, nee.
Also das...
Das hatten wir quasi, schon. Das Why did it war ja schon Aufklärung.
Dass man quasi dem Detektiv zugucken kann. Dem Mörder.
Es gibt... Wir hatten es vorhin...
Dann weiß man vorher schon, wer es war.
Es gibt den sogenannten Hardboiled Krimi.
Hardboiled. Mit dem... Jackie Chan zum Beispiel.
Mhm.
Haben Sie den gesehen, Hardboiled?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Sehr gut.
Herr Eisenbart.
Chow Yun-Fat.
Die amerikanischen Krimi-Autoren fanden das doof, dass es immer in der Oberschicht zu konstruierten Fällen Krimi-Literatur gibt. Die haben gemeint, wir müssen das quasi so wie...
nicht immer alles schlecht.
So wie Baudelaire den Realismus machen. Bezeichnet, als die Kunst muss in die Gosse gezogen werden.
Ja.
Haben Sie auch.
Rüsten Sie ruhig ab. Sie müssen nicht die ganze Sendung selber machen. Ja,
also passen Sie auf. Haben wir quasi dieses Phänomen des Hardboiled, wo es darum geht, in einer dreckigen Stadt, in einer kaputten Gesellschaft, wie Frau Juliane Kling hat uns das zum Film Noir sehr gut erklärt, also eine desillusionierte Welt nach...
Charles Bronson.
Ja, die ganzen...
Oder Dirty Harry.
Ja, also die Welt ist kaputt, in der diese Kriminalfälle stattfinden und die Ermittler sind es auch. Ja. Sherlock Holmes ist noch so eine Lichtfigur, die hyperintelligent über allem steht.
Sir Schimanski
mit der Currywurst.
Ja.
Und diese Figuren, die da in diese Welt geworfen werden, sind nicht gesund. Sie sind krank, sie sind verstört.
Also wir reden sie über die Leute, Frau Meisendraht. Jetzt
habe ich meinen Finger in der...
Wollen wir mal einen Text hören?
Okay, hören wir noch einen Text. Smoking passt sehr gut jetzt gerade, von Bastian Kienitz. Und danach können wir noch von Bastian Kienitz das Weinkruzifix hören. Beides gelesen von unserem lieben Menschen.
Schaffen wir nie, Frau Meisendraht, das schaffen wir nie.
Das schaffen wir, wir haben noch 20 Minuten und...
Wir haben allein den Text, wir müssen jetzt... Und los.
Smoking Lotta hieß sie, rauchte mit 12 Zigaretten, ging nicht gerne zur Schule und drängte sich durch kleine Türspalten hinaus ins sauerstoffhaltige Freie. Die Luft roch nach kaltem Fusel und Todesschwadronen. In der einen Hand ein Messer, in der anderen ein paar Kollegen zum Aufräumen, wie sie die verlausten Typen auch nannte. Keine Zeit, aber unter Langeweile verbrachten sie Stunden, Tage auf den Treppenstufen der Hellhallenplatten und philosophierten über Schamanismus, Straßen, auf denen man draußen vor der Stadt auf einem Feldweg zu den Göttern fliegen kann. Wie wund die Nacht mich aus der Nacht ausgräbt, gleich einer Wunde, die aus allem quillt, mit schwarzem Staub und Flicken übermalt, läuft es die Decke, dann die Wand hinab. Ein Film, Projekt der Marke Gänsehaut. Die Rebe, welche aus der Dunkelheit zu einem Kruzifix zusammenwächst, trinkt Blut like Bloody Lemonade. Zwei Augen schälen sich aus diesem Traum, gleich weißes Licht, das ich nicht sehen kann, in roten Fixsternwäldern, die verbluten, stehst du, wenn du das leichte Etwas trägst, im Nebel hinter Nebelwänden, die den Anfang bilden, wo wir uns verbinden.
Ja, danke Bastian Kienitz, danke Hannes. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, habe ich gehört. Es geht ja auch
Sie
um
haben jetzt noch mal im Krimi. Kopf durchgerechnet.
Ne? Ja, ich habe durchgerechnet. Ich habe 5 Minuten jetzt noch die Kriminalliteratur zum Ende zu bringen. Das ist aber auch gar nicht so schwer. Wir haben jetzt diese Hardboiled-Krimis, nicht wahr? Amerika, kaputte Welt, kaputte Figuren und es plötzlich werden Kriminalfälle auch nicht mehr aufgeklärt. Also es ist auch spannend, dass die dann zum Teil einfach in der Luft stehen bleiben und einfach uns diese kaputte Figur des Kriminalermittlers eigentlich dann im Zentrum steht.
Ja, scheitern.
Scheitern. Und da möchte ich nochmal kurz auf den Herrn Dürrenmatt zurück, denn der hat das ja auch gemacht. Der hat ja die Kriminalliteratur, die ja immer als eher Trivialliteratur rezipiert wurde im Kulturbetrieb, nicht wahr? Da gibt es auch Abhandlungen, da könnte ich Ihnen noch und nöcher erzählen, nochmal eine ganze Stunde
voll. Haben wir keine Zeit.
Wie sehr sich die Literaturwissenschaften auch die schwer tun mit dem Thema Krimi, weil es als trivial und schlecht oft bezeichnet wird. Und Herr Dürrenmatt hat es dann geschafft, dieses Genre sozusagen auf eine literarische, im deutschsprachigen Raum, auf eine literarische Ebene zu heben. Wir haben den Mörder und seinen Henker, nicht wahr? Aber mein Favorit, wenn
der
Sie ein
kleines... Der Richter klein, und sein... ist egal.
Der Richter und sein Henker, danke, Machen nicht Sie der einfach, Mörder ja. und sein Henker. Naja, so ein Blödsinn. Naja, jedenfalls, was ich da kurz in diesem Formaldiskussion hineinwerfen möchte, ist ein kleines Büchlein, was ich Ihnen auch ans Herz legen möchte. Das Versprechen, kennen Sie das? Von Herrn Dürrenmatt?
Nein, habe ich nicht gelesen. Nein.
Passen Sie auf, ganz kurze Genese, ganz schnell, ein paar Minuten. Er hat ein Drehbuch geschrieben für ein Krimi.
Ja, sag mir irgendwas.
Ja, und hat danach gesagt, eigentlich ist der ganz gut geworden.
Ja.
Aber ich schreibe nochmal das als Roman und mache aber dekonstruiere das Genre Krimi ein bisschen.
Ja.
Und es fängt mit so einer Rahmenhandlung an, wo ein Kriminalautor vor einer Versammlung von Kriminologen spricht.
Ja.
Und da dann quasi kritisiert wird, dass das ja schön und gut ist, wenn man das als Kriminalliteratur, ja, aufschreibt und so Fälle eben schreibt, aber eigentlich muss der Zufall eine viel größere Rolle spielen. Es, ja, passiert so viel Zufall in der Kriminalistik. Und da schreibt jetzt quasi Dürrenmatt einen Roman, der durch einen Zufall, wo der Kriminalfall durch einen Zufall nicht aufgeklärt werden kann.
Ja.
Und das ist ein sehr, also kann ich nur ans Herz legen, ein sehr schöner Krimi, und auch die Hauptfigur ist eher so desinteressiert an dem Fall. Es ist wirklich sehr spannend, wie Herr Dürrenmatt da sein Genre, was er selbst ja zur Bekanntheit gebracht hat für die Literatur, dann wieder dekonstruiert.
Ja.
Und somit sind wir schön am Ende.
Kann ich als,
ja,
Side Note auch noch das Schweigen empfehlen,
ja,
von Jan-Kostin Wagner.
Ja.
Das ist funktioniert ähnlich und ist auf einem ähnlich hohen Niveau geschrieben. Kann man so sagen.
Haben wir noch ein paar Tipps? Ein paar Literaturtipps reingebracht?
Ja, ich wollte Sie mal was fragen.
Ja. Oh nein.
War Goethe eigentlich ein Krimi?
Oder Goethe hat sich tatsächlich sehr, sehr wenig. Also,
ja.
Wenn wir jetzt von Kriminalfälle spielen, natürlich, wenn ihr Faust oder so, am Schluss wird ja auch Kindsmord und so, aber im Prinzip ist da schillert eher hervor, wenn wir die Räuber
Glocke
angucken, die Glocke. Der Infant von Spanien, nicht wahr? All diese großen Werke der Literatur.
Ja.
Aber Schiller hat sich viel mehr mit Kriminalistik beschäftigt als Goethe. Ich glaube, wenn wir nach Weimar gucken, dann müssen wir fast attraktiven Arzt gucken, der da aufgeschrieben hat. Und natürlich Shoutout zu Gottfried Benn, auch ein Arzt, der Gehirne.
Gottfried!
Der Gehirne aufgeschrieben hat oder so. Und Leichen literarisch seziert hat, nicht
wahr? Ja.
Und da sind wir ja auch im Expressionismus, nicht wahr? Plötzlich ist dieses Grauen und dieses Forschende in dem Leichen rumwühlen, plötzlich in Expressionismus, bahnt ja schon den Weg für die Postmoderne, die ja dekonstruierend auch ist. Macht. Oder?
Ja.
Reicht uns das? Weil dann hätten wir jetzt genug Zeit, noch die restlichen Texte abzuspielen, oder, Herr Eisenbart?
Ja, jetzt haben Sie es
Habe ich schneller geschafft, als Sie gedacht haben.
Ja, stimmt. Dann hören wir jetzt den Song Tarifautonomie von der Kapelle Beiträge. Ich bin sehr gespannt, was das ist, was Sie da wieder ausgewühlt haben, aufgegraben.
Alle beteiligten Personen in einem Krimi unterliegen einer 7-Tage-24-Stunden-Arbeitswoche. Für anderes bleibt keine Zeit, da alle in ihren Arbeitsanforderungen verhaftet sind. Mit freundlichen Grüßen, eure Tarifautonomie.
Sehen Sie, wir haben es geschafft,
Verstehe ich nicht.
Wir haben es geschafft, diesen Kniff am Ende, das mit freundlichen Grüßen, dass sich das wirklich bei uns in der Sendung etabliert. Also auch immer noch offen, alle Menschen, die hier einsenden, bitte, wir lesen gerne freundliche Grüße auch am Schluss Ihres Textes vor. So, danke Andreas Brucker. Und haben wir denn, wie lange ist der, haben wir 2 Minuten jetzt oder sowas noch, oder?
Ja, Sie können jetzt auch noch gerne empfehlen, was Sie gerade auf ARD Mediathek oder so, ob Sie einen guten Krimi gesehen haben.
Nee. Herr Eisenbart, das war, also nicht Herr Eisenbart, liebe ZuhörerInnen, das war Eisenbart und Meisendraht. Das
jetzt sind Sie ein bisschen vorschnell.
Wie viel haben wir denn noch Zeit?
Jetzt haben wir noch ungefähr 10 Minuten.
10 Minuten?
Nein, 2 Minuten.
Ja, sehen Sie, das passt doch. Wir können doch jetzt langsam, 2 Minuten sind doch adäquat, um die Sendung.
Da kann man auch noch viel besprechen. Zum Beispiel, also in 2 Minuten.
Also ich wollte noch kurz einen Funfact, ja, den ich beim Wikipedia lesen. Kennen Sie Frank Schätzing?
Kenne ich.
Der Schwarm, nicht wahr? Thriller-Autor, hat sozusagen alle Thriller-Subgenres begründet, die es in Deutschland gibt. Den Wissenschaftsthriller, den politischen Thriller. Alles ein Werber, der kommt ursprünglich aus der Werbung, hat, glaube ich, Kommunikationswissenschaften studiert. Und zwischendrin, wenn Sie den Artikel lesen, steht dann, ja, und zwischendrin hat er 2 Jahre als Unterwäschemodel gearbeitet.
Das sehen Sie mal.
Und wenn Sie den Wikipedia-Artikel zu Thriller lesen, dann werden Sie da ein Zitat zur Definition von Thriller lesen von Franz Schätzing aus einem Buch.
Das ist der Bruder von Frank Schätzing.
Von Frank Schätzing aus dem Buch zur Klimakrise.
Ja.
Wo er in dem Buch, den er über die Klimakrise geschrieben hat, den Thriller definiert hat. Und da muss ich doch sagen, Hut ab. Und dann auch noch schön mit Unterwäsche aussehen.
Und dann nicht.
Er ist schon ein bisschen attraktiv.
Ja, ja, ist er, ist auf jeden Fall. Also da würde ich ihn sogar recht geben. Der hat ja auch mit dem Taifunbuch oder was,
ja,
mit dem Schwarm.
Der Schwarm?
Hatte ja auch wirklich, das hat ja auch funktioniert, dass die Leute das gelesen haben.
Ja.
Was haben wir in der ersten Hälfte gelernt? Das ist ja was, was einem Überlebensinstinkte auch antrainiert,
ja,
wenn man sowas liest. Und da gibt es ja diesen Fall von dem Tsunami,
ja,
wo dann ein Tauchlehrer gesagt hat, Moment mal, das sind ja diese
Korallenbänke,
ja, da bin ich sonst immer drin schnorcheln, hat sich daran erinnert, dass das im Schwarm so beschrieben war,
ja,
und hat evakuieren können.
Ja.
Also sehen Sie mal.
Das hat ja dann auch wirklich was gebracht.
Das hilft ja.
Und wenn Sie heute es gibt ja auch andere Buchgeschäfte, wenn Sie in die Jakobs Buchhandlung gehen, dann liegt da Frank Schätzing. Und zwar...
auf einen leckeren Kaffee.
Zwar liegt der da seitlich mit Unterwäsche.
Ja, das sehen Sie mal. Können Sie in der Jakobs Buchhandlung, gibt auch andere, es gibt auch Chibo, gibt auch Krönung. Das war Eisenbart und Meißendraht in der September-Ausgabe. Nächsten Monat geht es um ein sehr schönes Thema, haben Sie sehr gut ausgesucht,
Frau Meißendraht. Ich weiß.
Wenn Sie Texte haben zum Thema Komplimente, dann können Sie es noch bis zum 10.10. einreichen. Ansonsten können Sie einfach zuhören.
Jetzt kommt der letzte Text.
Kommt die Strafzeit.
Wie immer.
Der Dieter ist schon in den Startlöchern und wedelt schon mit den Briefen in die JVA. Und wir freuen uns, dass Sie heute zugehört haben. Mein Name war Eisenbart Meißendraht. Mit mir zusammen war Frau Meißendraht.
Gut.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine geruhsame Woche und
übertreiben Sie es nicht mit den Drogen.
Wenn Sie noch einen Text hören wollen, Club im Dunst gibt es auf unserer Homepage und hier kommt Zerfall von Christian Knieps. Tschüss, Frau Meißendraht.
Tschüss, Herr Eisenbart.
Tschüss.
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 Tschüss. Ich gehe dann.
Tschüss,
ne?
Jetzt.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Man hatte ihn gewarnt. Natürlich hatte man das. Auf eine beinahe beiläufige Art, wie man einen Hund vom Abgrund zurückruft. Nicht aus Fürsorge, sondern weil man das Geräusch des Aufpralls nicht ertragen will. Und trotzdem war Terzfeld an jenem Dienstagmorgen, noch bevor die Sonne ihre erste Schicht aus bleierner Feuchtigkeit über die Dächer des Hafenviertels gelegt hatte, wieder durch die Hintertür der alten Papierfabrik geschlüpft, die inzwischen eher an eine Kathedrale des Schmerzes erinnerte, als an irgendeinen Ort, an dem je gearbeitet, geschwitzt oder geschrien wurde, und stand nun mit zitternden Lidern vor einem Körper, der, so wie er dalag, mehr Aussagekraft besaß als sämtliche Protokolle des Dezernats für Kapitaldelikte der letzten 3 Jahre zusammen. Die Leiche war weiblich, ungefähr Mitte 30, trug weder Ausweis noch Unterwäsche, aber dafür einen perfekt sitzenden Lippenstift in einem Ton, den man früher als Blutkirsche bezeichnet hätte. Ein Detail, das Terzfeld nicht aus stilistischen Gründen notierte, sondern weil er wusste, dass sich Mörder selten um Lippenfarbe kümmern. Es sei denn, sie wollten, dass jemand ganz Bestimmtes die Leiche fand, oder sie inszenierten den Tod wie ein makaberes Stillleben, das etwas erzählen sollte, was mit Worten nie gesagt werden konnte. Dass die Frau keine Zähne mehr im Mund hatte, war kein Unfall. Die Wurzeln waren sauber ausgehebelt worden, als hätte jemand mit chirurgischer Präzision einen Beweis zerstören wollen, während die Fingerkuppen ebenso sorgfältig mit feinem Schleifpapier behandelt worden waren. Doch was Terzfeld mehr beschäftigte als all das, war der Blick, den die Tote ihm zuwerfen würde, wenn sie noch sehen könnte. Diesen nicht mehr existierenden, aber doch spürbaren Blick, der ihm sagte, dass sie wusste, dass er zu spät kam, weil er immer zu spät kam. Nicht aus Faulheit oder Mangel an Talent, sondern weil er tief in sich selbst etwas kultivierte, das jeden Fall,
jede Suche, jede Aufklärung sabotierte. Eine Schwäche für das Dunkle, für das Halbgesagte, für das Schweigen der Toten, das mehr verrät als das Geschwätz der Lebenden. Die Spurensicherung tat, was sie immer tat. Sie verpackte die Welt in Plastiktüten und analysierte sie auf Spuren, deren Bedeutung sich meist nur dann zeigte, wenn sie längst irrelevant geworden waren. Und so verließ Herzfeld den Tatort, ohne sich von jemandem zu verabschieden, stieg in seinen Wagen, der nach altem Kaffee, kaltem Schweiß und vergessener Hoffnung roch, und fuhr in jene Gegend, die man in der Stadt nur die grauen Kilometer nannte, weil es dort keine Häuser mehr gab, sondern nur noch Betonflächen, auf denen früher einmal Fabriken standen. Und zwischen diesen Flächen bewegten sich Menschen, die aussahen, als wären sie von einem Roman übrig geblieben, den niemand zu Ende gelesen hatte. Dort, in einem Container mit drei Schlössern, fand er Fräulein Nola, die kein Fräulein war, sondern eine Informantin, die ihm seit Jahren Hinweise gab, die so vage und gefährlich zugleich waren, dass jeder andere sie längst für nutzlos erklärt hätte. Doch Herzfeld wusste, dass Information nicht aus Klarheit bestand, sondern aus Mutmaßung, Andeutung und vor allem aus dem Klang, den Worte erzeugen, wenn sie in einem Raum voller Schuld ausgesprochen werden. »Sie wollte raus«, sagte Nola, ohne dass Herzfeld eine Frage gestellt hatte, und es war diese Art von Antwort, die ihn glauben ließ, dass alles, was man brauchte, um einen Mord aufzuklären, bereits in den ersten 5 Minuten gesagt wurde, nur dass niemand wusste, welcher Satz der entscheidende war. Man musste ihn aufspüren, wie ein verlorenes Organ im Bauch eines Unbekannten, den man niemals sezieren durfte. Sie erzählte ihm von einem Mann, den sie nur den Vater nannte. Ein Schleuser, ein Mörder, ein Menschenhändler. Niemand wusste genau, wer er war, aber alle wussten, dass man nicht über ihn sprach. Und wenn doch, dann nur in Halbsätzen und mit dem Blick auf den Boden. Und Herzfeld verstand sofort, dass die Tote in der Papierfabrik keine anonyme Prostituierte war, sondern eine Frau, die zu viel gewusst hatte. Vielleicht auch geglaubt hatte, dass Wissen Schutz bedeuten würde, obwohl es in dieser Stadt nur eine Wahrheit gab. Je mehr du weißt, desto eher stirbst du. Die nächsten Tage waren ein Vexierspiel aus Akten, Gesprächen und Lügen, denen man ansah, dass sie gelogen waren, aber die trotzdem notiert werden mussten, und Bildern, die in seinem Kopf aufstiegen, wie Gas aus einem alten Sumpf. Gesichter, Stimmen, Gerüche. Und immer wieder tauchte dabei dieser Name auf. Vater. Nicht als Titel, sondern als Drohung, als Fluch, als Konstrukt, das alle fürchteten und keiner je gesehen hatte. Bis Herzfeld irgendwann begriff, dass der Mann, den er suchte, nicht gefunden werden wollte, sondern nur gespürt, als Schatten, als Druck und als Präsenz hinter den falschen Zeugen, den korrupten Kollegen und den stummen Beweisen. Es war eine dieser Nächte, in denen man nicht mehr weiß, ob der Regen von außen gegen die Fensterscheibe schlug oder von innen gegen die Stirn hämmerte, als Herzfeld in einem Keller am Stadtrand stand, die Pistole gezückt, die Taschenlampe in der anderen Hand, der Magen seit Stunden leer, aber das Herz voll mit einem dumpfen Wissen, das sich nicht in Worte fassen ließ. Und dann sah er ihn. Einen Mann mittleren Alters, glatt rasiert, mit der Stimme eines Seelsorgers und der Kälte eines Chirurgen, der sofort wusste, wer Herzfeld war, und der nicht flüchtete, nicht schrie, sondern nur sagte: »Wenn Sie mich verhaften, machen Sie die Welt nicht besser. Sie machen nur das Dunkel sichtbar.« Herzfeld schoss nicht. Er verhaftete ihn auch nicht. Er stand nur da, während hinter ihm jemand die Tür zuzog. und wusste, dass es vorbei war, bevor es wirklich begonnen hatte. Denn das ist das Wesen der Ermittler in einer Welt, in der das Verbrechen nicht mehr im Moment des Mordens beginnt, sondern im Schweigen davor. Sie sehen, sie wissen und sie sammeln, aber sie retten niemanden. Sie sind Archivare der Verdammnis.